Hey Jules!
Hey Valerie!
Hey und herzlich willkommen zum Pandemonium, dem Shadowhunter Podcast, bei dem wir aus der Buchreihe Chroniken der Unterwelt, dem ersten Buch City of Bones, Kapitel für Kapitel besprechen. Wow, das ist gar kein grammatikalisch richtiger Satz, den ich wieder aufschreibe.
Ist egal.
Ich will es jetzt nochmal sagen. Ich habe es mir jetzt extra aufgeschrieben und dann auch noch falsch.
Egal.
Bester Einstieg. Hi Jules.
Hi Valerina.
Wie geht's dir?
So wie jede Woche gut. Und dir?
Ja, auch gut. Hast noch keine schlaue Antwort drauf gefunden?
Nee, tatsächlich nicht. Das ist immer kurz bevor wir anfangen, überlege ich, weil ich weiß ja eigentlich, dass die Frage kommt und überlege dann, ob mir was Schlaues einfällt. Mir fällt aber nichts Schlaues ein.
Mach mal den Recherche-Bob und...
Recherche-Bob für nächste Woche. Was sage ich auf die Frage? Auf die Frage hin? Ja.
Keine Ahnung.
Ich überlege mir mal was Gutes für nächste Woche. Das ist eine schlaue Idee.
Hast gerade einen Stift gezückt und schreibst es jetzt auf.
Hast du es gerade gehört?
Ja.
Oh, ich muss mich besser anstellen. Hallo, Recherche Bob nimmt seinen Job total ernst, okay?
Ja, gut. Ich erwarte nichts so. Anderes. Okay.
Wo wir schon bei Thema Recherche Bob sind, das war ja jetzt eine richtig smoothe Überleitung, hast du es gemerkt?
Ist auch voll gut, wenn du dann immer drüber redest, weil dann machst du sie gar nicht kaputt.
Nee, gell?
Dann kann die
okay,
wirken.
Jetzt soll ich mir vielleicht auch abgewöhnen. Ja, du hast absolut recht. Von letzter Woche hatte ich noch einen Rechercheauftrag. Mhm. Und zwar hatten wir es letzte Woche drüber, weil in dem einen Kapitel ja stand die Kinder der Nacht und dann direkt danach nochmal Vampire erwähnt wurden.
Habe ich voll vergessen.
Ja, ich nicht. Du hattest ja letzte Woche die Frage aufgeworfen, wie es denn ist mit den Kindern der Nacht, was eigentlich das Pendant dazu ist, der Werwölfe. Wobei ich immer noch nicht schlau geworden bin, warum in der einen Zeile stand die Kinder der Nacht und in der nächsten Zeile nochmal die Vampire aufgezählt wurden. Denn die Kinder der Nacht sind die Vampire.
Ja.
Also das hat meine Recherche logischerweise ergeben. Und tatsächlich hattest du recht, die Werwölfe werden auch Kinder des Mondes oder eben Lykantrophen genannt.
Wow, okay. Woher mein Gehirn und solche Informationen nimmt, keine Ahnung.
Siehst du mal. Oh ja, und im gleichen Atemzug habe ich auch noch rausgefunden, wie es mit den Dämonen aussieht, weil es was eigentlich total naheliegend ist, aber es wäre mir nicht eingefallen. Wie nennt man die Dämonen? Weißt du es?
Außer Dämonen?
Ja.
Auch was mit Kinder?
Ja.
Kinder der Hölle? Kinder von Idem?
Nee, tatsächlich nicht. Fast. Kinder von Lilith.
Ah, ja, Lilith-Kinder.
Das ist total naheliegend, ja. Aber ich bin auch nicht drauf gekommen. Aber als ich es nachgeguckt habe, dachte ich so, ja, okay, ist eigentlich total logisch. Genau, also alle unsere Gruppen haben tatsächlich auch den Beinamen Kinder des, wobei ich finde, das klingt ganz furchtbar. Auch ich habe gerade in der Serie festgestellt, da sagen sie ja...
Da benutzen sie alles mal, glaube ich.
Ah, Night Children.
Ah, ja, ja.
Ja, Night Children, aber zum Beispiel, es klingt halt 100-mal besser als Kinder der Nacht, aber
ja,
okay.
Ja, aber haben wir nicht schon in der ersten Folge, als wir das mit den Mottos besprochen haben, festgestellt, dass sich auf Englisch alles besser anhört?
Doch, tatsächlich, ja. Belassen wir es einfach dabei.
Ja, aber sehr gut nachgeguckt. Ich hätte nicht gedacht, dass man das jetzt einfach so rausfindet, aber...
Das war tatsächlich, ich dachte auch, das wird voll kompliziert, das war total einfach.
Ja, cool. Ich dachte echt, du müsst die ganze Serie nochmal gucken, weil... Ich dachte, dass es da irgendwo mal so ganz unterschwellig gesagt wird.
Wahrscheinlich auch, aber Shadowhunter-Wiki hilft auch weiter.
Die haben eh alles an Infos, gell? Hab ich mir schon.
Ja, wirklich alles.
Okay, dann lass uns mal starten mit dem vierten Kapitel, die Revenant. Auch das ist wieder ein Wort, was wir jetzt halt einfach mal Englisch aussprechen. Nicht nur, weil sich auf Englisch alles cooler anhört, sondern auch ein bisschen wegen der Kontinuität, würde ich sagen, oder?
Aber da muss ich jetzt doch direkt mal fragen, heißt es Revenant oder heißt es Ravenor? Ich habe keine Ahnung.
Ich glaube, in der Serie heißt Revenant, oder?
Ja, das weiß ich nicht. Da war ich tatsächlich noch nicht, glaube ich, weil sonst hätte ich es mir gemerkt.
Doch, das kommt, glaube ich, in der ersten Folge vor. Egal, reden wir später drüber. Ich habe mir dazu irgendwo was aufgeschrieben und finde die Stelle gerade nicht.
Okay, alles klar. Da kommen wir drauf zurück.
Ich habe heute ausnahmsweise mal keine Notizen am iPad mit dem Stift gemacht, sondern mit einer Word-Datei. Ja, merke ich jetzt schon und wir haben noch nicht mal angefangen, dass ich das nie wieder machen werde.
es ist ein Prozess. Wir lernen ja auch von Folge zu Folge dazu. Von ja. daher.
Willst du uns mal zusammenfassen, was im letzten Kapitel, im Kapitel 3 des Schattenjäger heißt, was da passiert ist?
Ja, das war unser sehr ausführliches Kapitel, was wir besprochen haben letzte Woche.
Ja.
Es ging darum, dass sie bei diesem wunderbaren Poetry Slam im Java Jones waren und Chase irgendwann aufgetaucht ist, nachdem Simon hoffnungslos versucht hat, Clary endlich mal zu sagen, was Sache ist, also ihr seine unendliche Liebe zu gestehen.
Was übrigens auch das letzte Wort ist, was wir jetzt erstmal von Simon gehört haben, gell? Also ja, auch in dem Kapitel hören wir ja nichts Neues von ihm.
Nee, gar nichts.
Sie hat ihn da einfach stehen lassen. Ja, gut. Weiter?
Ja.
Sorry.
Dann ist sie mit, alles gut, dann ist sie mit Chase raus. Sie haben sich unterhalten und dann hat Clarys Telefon angefangen zu klingeln. Ihre Mutter war dran, total aufgelöst, hat gesagt, sie soll auf gar keinen Fall nach Hause kommen. Sie soll zu Simon gehen, nicht nach Hause kommen. Natürlich hört sie nicht auf den Rat ihrer Mutter und eigentlich hat so ziemlich dramatisch das dritte Kapitel geendet.
Ja. Sie, genau, sie soll nicht nach Hause kommen, zu Simon gehen und Luke anrufen. Nichts davon macht sie. Sie ruft weder Luke an,
genau.
Geht sie zu Simon und sie geht nach Hause. Ja, sie macht eine klassische Clary.
Ja, absolut.
Ja, dann kann ich ja eine Zusammenfassung von dem Kapitel machen. Mhm. Wir haben heute getauscht, gell?
Ja, ich hab's gemerkt.
Schon gedacht.
Und ich war gar nicht drauf vorbereitet.
Ja, ich hab auch gedacht, ich überfall dich voll damit, aber ja.
Das hat schon gepasst.
Ich habe mir die Zusammenfassung von diesem Kapitel gründlicher aufgeschrieben als die vom letzten und deswegen dachte ich, ich outsource das mal.
Ich habe gar keine Zusammenfassung vom letzten Kapitel aufgeschrieben. Das war gerade alles, was noch in meinem Kopf hängen geblieben ist.
Also
von daher, ja, richtig stark, oder?
Ja.
Okay, du bist dran.
Okay, dann mache ich mal jetzt die Zusammenfassung für unser jetziges Kapitel, Kapitel 4, die Ravenna. Und zwar kommt Clary ja dann doch nach Hause, obwohl man ihr gesagt hat, sie soll nicht nach Hause kommen. Er führt dann da ein richtig komisches und unsinniges Gespräch mit Madame Dorothea, die ein Stockwerk tiefer wohnt. Geht dann auch unverrichteter Dinge hoch in ihre Wohnung, die sie dann ganz zerstört vorfindet. Keiner ist da. Dort wird sie dann aber von dem Ravenna-Dämon überrascht und angegriffen. Und natürlich kommt dann Chase zu ihrer Rettung. Und
sonst?
Ja, Chase, der Retter in der Not. Und weil jemand in der Nachbarschaft dann eben ihre Schreie gehört hat, wird wohl die Polizei gerufen worden sein. Deswegen ist die dann auch da am Ende vom Kapitel. Und daraufhin muss Chase sie, die dann von diesem Ravenna-Dämon vergiftet wurde, glamouren und wegbringen. Und es endet dann damit, dass Clary ohnmächtig wird und
also doch auch wieder ein sehr dramatisches Ende, aber ich denke, da kommen wir nachher nochmal dazu.
Ja, das und du hast ja schon gemeint, wir können ja ruhig ja sagen, also aus dem Nähkästchen plaudern, dass du gemeint hast, dass das Kapitel nicht so viel hergibt. Finde ich tatsächlich auch, aber ich habe ja schon in der letzten Folge gesagt, dass ich das immer, dieses Kapitel mit der Szene in der Serie verknüpfe. Und dass ich das da halt so wirklich sehr, sehr dramatisch finde, wie sie die ganze Szene dargestellt haben. Was natürlich vor allem an der schauspielerischen Leistung von Catherine McNamara liegt. Aber ich habe jetzt dieses ganze Kapitel, und das habe ich eigentlich nicht vor, das noch öfter zu machen, aber nur dieses Kapitel habe ich mal wirklich ganz eng Buch und Serie verglichen, wie sie es machen. Warum das im das wirkte im Buch auch schon dramatisch, aber was sie in der Serie unternommen haben, damit es da noch viel dramatischer wirkt.
Ja. Sehr cool. Finde ich richtig gut. Also ich glaube, das bietet sich halt auch an bei dem Kapitel, von daher. Da werden wir bestimmt genug zu reden haben.
Ja, ja, mal gucken. Es sind die Shadowhunters, natürlich haben wir genug zu reden. Ansonsten diskutieren wir noch
natürlich.
Eine halbe Stunde über Alec und Chase.
Ich wollte gerade sagen, unser Lieblingsthema. Okay, wir können ja einfach mal vorne anfangen. Also das Kapitel beginnt ja tatsächlich damit, dass sie losläuft vom Java Jones. Genau, und auch hier wieder, das wurde ja schon Ende des letzten Kapitels erwähnt, wenn ich mich richtig erinnere, dieser Sensor, den Chase ja. dabei hatte.
Ja.
Und es wird aber trotzdem nicht klar, was genau es ist, dieser Sensor, oder? Also es war kein Mobiltelefon, okay.
Ja, das wird nochmal für die Leser nochmal gesagt, dass Chase dann in dem Fall mal nicht gelogen hat. So, und dass es tatsächlich kein Handy ist, ja. Aber was ich mir noch aufgeschrieben habe, direkt im ersten Satz, es war im Laufe des Abends noch schwüler geworden. Da dachte ich schon so, I feel you. Mein Ventilator zeigt gerade 31 Grad.
Ah, das ist doch angenehm.
Ja. Und dann habe ich mir nur so mit einem lachenden Smiley Land versus Stadtkind an die Seite geschrieben, weil ich echt dachte, ich musste in Heidelberg anfangen zu studieren, um wirklich das in mein Gehirn aufzunehmen. An roten Ampeln musst du stehen bleiben. Das ist, wenn du noch ein Dorfkind bist, rote, also ich glaube, in unserem Dorf gibt es vielleicht eine rote Ampel, aber die war halt immer rot, da gab es auch nichts zum Drücken und du hast ja gesehen, wenn der Nachbar mit dem Traktor losfährt, so gefühlt, oder hast gehört, dann, also,
Das ist richtig witzig.
ja.
Also ich kenne das nur so. Aber du weißt ja, ich habe sowieso so eine Marotte, dass ich an jeder roten Ampel stehen bleibe.
Ich auch, seit ich Lehrerin bin, denke ich mir so, ich nehme meine Vorbildfunktion sehr ernst, ja.
Habe das auch schon vorher gemacht tatsächlich. Aber okay.
Gut, Mensch, ist okay. Ich bin der Arsch und du.
Das liegt einfach nur daran. Nee, überhaupt nicht. Das wollte ich auch damit gar nicht so darstellen, sondern es liegt einfach daran, dass meine Schwester als Erzieherin immer sich tierisch aufregt, wenn irgendwelche Leute bei Rot über die Ampel gehen, weil das ihr so schon in Fleisch und Blut übergegangen ist, selbst wenn keine Kinder dabei sind, ja, dass sie denen dann wüste Beschimpfungen hinterher ruft.
Sie hat auch
Und ich
vollkommen
glaube
recht.
seitdem, ja schon.
Nee, sie hat wirklich vollkommen recht und seitdem mache ich das auch. Aber ich erinnere mich halt an meine Kindheit, dass eine rote Ampel kein Ding war irgendwie. Also
Richtig witzig.
natürlich niemals als Autofahrer, um Gottes Willen, aber so als Fußgänger im Dorf. Ja.
Ja, ich glaube das auch. Also ich meine, das ist, ja, kann ich mir schon
Ja.
vorstellen.
Okay, aber unwichtig vor allem. Also ich meine, in der Situation fand ich es nur halt irgendwie ein bisschen so. Ist es ein Stilmittel von Cassandra Clare, was sie da macht? Weil sie rennt nach Hause und jetzt wird so richtig Spannung aufgebaut und Geschwindigkeit und jetzt kommt das Ganze in Fahrt, weil es ja jetzt wirklich eine gefährliche Situation ist und sie gerät total in Panik, weil ihrer Mama was passiert sein könnte. Und ich stelle mir halt vor, dass sie nach Hause sprintet wie ein D-Zug. Und dann,
Und
ja.
dann bleibt sie halt erstmal an der roten Ampel
Genau.
stehen. Ja, das verstehe ich.
Auf der anderen Seite, sie lebt in New York City. Also wenn man da nicht an der roten Ampel stehen
Ja.
bleibt, wo dann? Ja, passt schon. Ja, und ich habe es ja bei meiner Zusammenfassung schon gesagt, das ist eigentlich für den Inhalt vom Kapitel sehr unnötig, aber es hat mich wieder so rausgehauen, ist dieses komische Gespräch mit Madame Dorothea. Und es wird ihr gesagt, also die sitzt da irgendwie einfach, ganz, ganz, ganz merkwürdig. Sie kommt in das Gebäude und dann steht hier, dass ihre Augen sich halt an die Dunkelheit erst gewöhnen müssen und dann erkennt sie die Umrisse eines großen Ohrensessels. Und der
Du, vor allem.
Ohrensessel steht vor der verschlossenen Tür von Madame Dorotheas Wohnung und darin eingeklemmt, wie ein allzu pralles Sofakissen, saß die alte Dame.
Ich fand es auch so seltsam, diese Beschreibung. Das Einzige, was ich mir an den Rand dazu geschrieben habe, war bizarr. Weil allein die Vorstellung ist einfach so seltsam. Warum? Warum? Warum steht da ein Ohrensessel vor der Tür?
Ja, ich habe mir die alte Dame oder die Madame Dorothea tatsächlich dann auch noch vorgestellt, wie so eine Adlige aus dem Absolutismus, weißt du, so im 17. Jahrhundert, wo die so, weil da steht ja
Ja.
gepudert und halt so prall und ich habe mir sie richtig in so einem, also so 12 Schichten Puder und ganz, ganz weiß, aber ganz blutrote Lippen und dann so
Ja.
diese ganz schlimmen und ebenfalls gepuderten Lockenperücken. So habe ich sie mir vorgestellt. Und dann sitzt sie da in diesem Ohrensessel und redet mit Clary, während sie panisch nach oben rennt. Ja.
Vor allem, also wenn man das mal mit der Serie vergleicht, ja, dort und diese Beschreibung von Madame Dorothea im Buch, das ist einfach so gegensätzlich, also.
Ja, vor allem in der Serie ist ja auch so, es fängt ja an, dass Clary Geburtstag hat und Dot schenkt ihr ja was. Und nicht nur ist Dot 100 Jahre jünger als diese alte Dame, sondern ich würde mal so behaupten, zwischen Clary und Jocelyn vom Alter her, oder?
Ja, genau, würde ich
Und
auch sagen, ja.
sie schenkt ihr ja dann was und Clary sagt noch so, ja, nach dem Motto, das kann sie Jocelyn nicht zeigen, weil es ein richtig cooles Oberteil ist und Jocelyn würde das vielleicht nicht so gut finden. Und da wird nur allein durch die Szene halt gezeigt, was für eine Vertrauensperson, was für eine enge Bindung sie zu Dot hat.
Ja,
Schon,
und das ist hier
schon.
ja überhaupt nicht so.
Ja, schon extrem, da diesen Charakter so umzuändern. Ja. Ja, und Madame Dorothea sagt dann, dass das Oberlicht ja unbedingt mal geputzt werden soll und dass Luke das doch machen soll. Und Clary ärgert sich dann noch, ja, wenn Luke das jetzt macht, dann hat sie bestimmt noch 100 andere Aufgaben für ihn, wo ich dann dachte, jetzt renn doch mal hoch in die Wohnung. Deine Mutter könnte, keine Ahnung, Spoiler, verschleppt worden sein oder so. Hä? Fand ich ganz
Also ich
merkwürdig.
verstehe es an der Stelle auch nicht, diesen Dialog und vor allem, warum sie dann auch noch darüber nachdenkt. Also
Ja, ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon einbringen soll, meinen Vergleich zwischen Buch und Serie. Ja.
ja, mach doch.
Ja, also was ich ja schon angedeutet habe, war, dass ich finde, dass auch durch den Übergang vom letzten zu diesem Kapitel total viel Spannung aufgebaut wird. Allein dadurch, dass man jetzt halt wissen will, was passiert. Und durch dieses merkwürdige Gespräch mit Madame Dorothea wird es halt entweder nur noch, ko also wird es halt weniger spannend im Sinne von gruselig und unheimlich, sondern eher merkwürdig oder bizarr, wie
Ja.
du ja hingeschrieben hast. Und ja, ich habe mal so die ganze Szene, sage ich mal, ja, analysiert wird zu viel gesagt, aber mir hat aufgeschrieben, was so die Unterschiede sind. Einmal die Szene im Buch ist ja so, es ist relativ schwül, es findet in der Abenddämmerung statt. In der Serie ist tatsächlich nachts, es ist stockdunkel und strömender Regen. Und man weiß ja, strömender Regen macht alles schlimmer.
Natürlich.
Und in der Serie kommt sie halt an, sie ist komplett durchnässt, ihre Haare kleben ihr am Kopf. Sie wohnt in der Serie ja auch in einem Hinterhof. Sie muss erstmal durch so einen Bogen durch. Das heißt, sie wohnt auch nicht direkt an der Straße, wo man sie irgendwie noch sehen würde. Und das wird ja im Buch auch anders beschrieben. Dann führt sie ja im Buch dieses Gespräch mit Dorothea. Und in der Serie werden da noch so ganz kleine, kurze Szenenschnipsel eingefügt, wo halt Clary panisch hin und her guckt, wo sie schreit und wo sie zum Beispiel im Innenhof auf dem Asphalt einen riesigen Blutfleck sieht. Das wird ja im Buch hier auch überhaupt nicht beschrieben.
Nee.
Und genau, ich finde halt dadurch, dass das Tempo hier im Buch jetzt so schlagartig wieder rausgenommen wird durch diese absurde Unterhaltung mit Madame Dorothea, geht halt viel Spannung verloren. Also ich denke mir halt als Leser dann, naja gut, dann kann es ihrer Mutter ja nicht so schlecht gehen, wenn die Autorin jetzt hier erstmal noch Zeit hat, sowas zu beschreiben.
Das wird ja auch schon damit angedeutet, dass ja die Fenster alle hell beleuchtet sind und so. Also man denkt ja schon irgendwie, ja, okay. Ja, das kann ja nicht so schlimm sein. Licht ist ja an und dann dieses Gespräch mit Madame Dorothea und von daher. Also ich muss auch sagen, ich finde tatsächlich in der Serie ist es die Spannung viel spürbarer. Also es ist viel mysteriöser, die ganze Situation und man ist auch irgendwie direkt dabei und merkt so, okay, jetzt ist es wirklich ernst.
Ja, tatsächlich habe ich dann hier auch echt einiges durcheinander gebracht, weil als ich das Kapitel gelesen habe, habe ich wirklich Teile aus der Serie hier mit reingepackt und umgekehrt, weil ich dann dachte, naja, sie spricht ja nur mit Madame Dorothea, weil die ja von diesem Dämon besessen ist, sage ich mal, der aus ihr Informationen rauslocken will. Aber
Ja, das ist
tatsächlich
es ja gar nicht im Buch, gell?
überhaupt nicht, aber in der Serie ist
Ja,
ja so, dass Dodge dann noch
genau.
sagt, Clary, denk nach, wo könnte deine Mutter den Mortal Cup versteckt haben? Und erst als sie dann merkt, dass sie keine Informationen aus Clary rauskriegt, greift der Dämon dann an, in Gestalt von Dot. Ja.
Aber das macht das Ganze ja auch viel glaubwürdiger. Ich weiß auch, nachdem ich das Kapitel gelesen habe, immer noch nicht, wozu das jetzt gut sein sollte.
Ja.
Also dieser Einschub hier mit Madame Dorothea.
Ach so, ja, ich habe gerade noch drüber nachgedacht, oh Gott, jetzt werfe ich aber alles durcheinander, aber ihre Mutter ist ja auch im Buch jetzt hier in dem Kapitel verschleppt worden, also entführt worden oder halt nicht
Genau.
da.
Ja.
Und die Wohnung ist komplett zerstört. Und ja, Madame Dorothea, keine Ahnung, aber ich glaube, darauf kommt man noch zurück. Also auf
Ja, ich
Madame
glaube auch, es
Dorothea
kommt darauf
sowieso,
zurück.
genau, aber auch auf
Auf
dieses
jeden
merkwürdige
Fall.
Gespräch, glaube ich. Ja,
Ah, echt? Okay.
weiß ich nicht mehr so genau, ja.
Bin mir auch nicht ganz sicher, aber das wird's ja dann erklären, weil so ist es schon seltsam.
Ja,
Das
genau.
finde ich in der Serie tatsächlich ein bisschen besser gelöst, aber okay.
Ja, vielleicht kann ich das nachher nochmal irgendwie so zusammenfassend sagen, was ich mir alles aufgeschrieben habe, weil ich mir wirklich viel aufgeschrieben habe.
Ja, gern.
Und da finde ich, wird es nochmal echt deutlich, warum ich diese Szene im Film, in der Serie so ergreifend finde. Ja. Nee, was
Okay.
mir dann noch aufgefallen ist, also sie rennt ja dann nach oben in diese zerstörte Wohnung und dann, finde ich, wirkt es halt erstmal relativ ruhig, so nach dem Motto, die Ruhe vor dem Sturm, wie die langen weißen Vorhänge, wie rastlose Geister in der schwülen Brise bauschten. Weißt du, also das finde ich wirkt schon, ein bisschen unheimlich. Man weiß so, ja, Spannung liegt in der Luft. Und rastlose
Auf
Geister,
jeden
finde ich, ist
Fall.
auch wieder so ein bisschen Foreshadowing. Also irgendwas ist im Gange.
Definitiv. Wobei ich habe mir tatsächlich vorher auch noch, also worüber ich gestolpert bin, in Anführungszeichen, dass sie ja die Schlüssel ihrer Mutter noch sieht und die rosafarbene Handtasche von Jocelyn. Und ich, also klar, Jocelyn ist dieser Künstlertyp und so, ja, und ich kann sie mir überhaupt nicht mit einer rosafarbenen Handtasche vorstellen.
Ich auch nicht. Vor allem mit den roten Haaren.
Also,
Ja.
keine Ahnung, warum ich da so drüber gestolpert bin, aber ich fand es total seltsam.
Ja, also nicht, dass rothaarige Frauen jetzt keine rosa Handtaschen tragen dürften, aber
Nee, auf gar
ich.
keinen Fall, aber zu dem Charakter, wie ich ihn mir vor meinem inneren Auge habe, zu Jocelyn, passt es einfach nicht.
Ja, Jocelyn läuft in meinem Kopf eher mit einem Jutebeutel rum oder so.
Danke, genau das gleiche wollte ich gerade sagen. So ein Jutebeutel mit Farbspritzern oder so,
Genau.
okay.
Und noch selber
Aber nicht mit einer
bemalt vorne drauf.
rosafarbenen Handtasche.
Ja.
Genau.
Genau, was man, wenn man es jetzt nicht weiß, oder beziehungsweise ich weiß es ja im Buch, was das Buch zumindest betrifft, gerade tatsächlich nicht mehr so richtig, was mit Madame Dorothea ist, könnte man sich natürlich noch fragen, ob sie vielleicht zu den Bösen gehört. Weil in jedem Fall
Ja,
weiß sie ja auf
also.
jeden Fall mehr als Clary. Also irgendwas weiß sie auf jeden
Absolut.
Fall, ja. Gut. Ja, hast du dir noch was aufgeschrieben? Weil ich habe wirklich das komplette Buch eigentlich wie so ein ewiger Vergleich, aufgeschrieben.
Nee, für den Teil tatsächlich nicht. Also es geht ja dann damit weiter, dass sie so langsam mal in die Wohnung reingeht, ins Wohnzimmer reinkommt und dann fällt ihr ja erstmal auf, wie es da eigentlich aussieht. Also alles liegt kreuz und quer, so ist es ja in der Serie dann auch.
Ja,
Das ist ja schon
wobei,
sehr chaotisch.
genau, nicht nur chaotisch, sondern in der Serie ist ja auch wirklich alles zerstört. Also von die Wohnung
Ja,
ist
stimmt.
ja unbewohnbar.
Ja.
Hier kommt es mir
Ja, gut,
jetzt,
hier sieht es ja wirklich nur
ja.
so aus, als hätte jemand irgendwie in den Sachen gewühlt, alles umgeworfen und so weiter.
Was ja aber auch tatsächlich so ist, es wird ja was gesucht.
Ja,
Ja.
genau. Ja, und dann sieht sie ja die Bilder auch noch. Also das ist ja das, was ihr eigentlich da am meisten ausmacht in dem Moment. Weil die Bilder ihrer Mutter so absolut zerfetzt sind.
Was sie am meisten
Und dann auch
schockiert,
diesen.
ja.
Genau. Wobei ich das auch interessant finde. Warum schockiert sie das so sehr?
Ich glaube, weil sie diese Bilder sind ja. Warte, was sind das für Bilder? Weil ich hatte jetzt im Kopf, gut, ist ja egal. Ich hatte jetzt im Kopf, dass es Bilder sind, die Jocelyn gemalt hat. Aber auch wenn es Fotografien sind von Jocelyn und Clary oder der Familie oder mit Luke oder so, selbst dann, also sie findet es wahrscheinlich deswegen so schlimm, weil das hier so ein tiefer Eingriff in die Privatsphäre ist und in Dinge, die ihr halt was bedeuten.
Stimmt,
Und das
also
soll wahrscheinlich nochmal
tatsächlich
so
glaube ich, wenn ich
sinnbildlich
es.
darstellen, dass das jetzt hier gerade echt in Streifen zerfetzt steht, ja, verstreut auf dem Teppich. Also da ist
Ja.
nichts mehr übrig geblieben.
Also wenn das wirklich Fotografien sind, dann verstehe ich es auch. Ich dachte auch tatsächlich erst an Bilder von Jocelyn. Und klar ist es überhaupt nicht schön, wenn da die Bilder liegen und mit einem Messer aufgeschlitzt wurden und wie auch immer. Aber an sich ja erstmal nichts Tragisches, solange es ihrer Mutter gut geht. Aber sollten da wirklich Fotografien dabei gewesen sein, dann glaube ich, ist es schon auch nochmal was anderes, oder?
Sehe ich auf jeden Fall auch so. Wahrscheinlich, auch wenn es jetzt Bilder von die Jocelyn gemalt hat, sein sollen, sie, ja, die gehören halt zu Jocelyn und die Clary im Buch verknüpft es halt so unmittelbar mit ihrer Mama, deswegen, ja.
Und vor allem geht es ihr ja auch darum, das ist ja eigentlich ihr Einkommen.
Ja.
Ja, also das ist ja das, wie sie sich eigentlich über Wasser halten. Deshalb ist es wahrscheinlich schon auch nochmal schockierend für Clary, das auch zu sehen, was eigentlich mit dem, also mit ihrer Existenz quasi
Genau.
passiert in dem Moment. Ja, soweit habe ich vorher gar nicht gedacht.
Die Bilder sind die Existenz, die Jocelyn dadurch aufgebaut hat, genau, und halt aber auch das Wesen. Also Jocelyn, die Künstlerin, so sehen wir sie ja zumindest, so wird sie ja dargestellt, die jetzt sozusagen sinnbildlich zerstört wurde, indem die Bilder da.
Ja.
Ja, ich muss über den Krankenwagen bei ihr im Hintergrund drüber reden.
Ach ja. Ich hab den gerade einfach drüber hinweggegangen, weil ich nicht drüber nachgedacht habe. Aber ja, hey.
Alles
Oh.
gut, alles gut. Ja.
Samstagabend, das ist hier wohl so ein Ding. Nun gut.
Ja, ich bin dann tatsächlich erst wieder bei dieser Beschreibung vom Revenant-Dämon farbig im Buch aktiv gewesen. Also ich habe erst da wieder was markiert. Hast du vorher noch
Ich
irgendwas?
auch. Und ich habe mir, nee, da, ich habe vorher tatsächlich auch nichts, aber auch diese ganze Beschreibung vom Revenant-Dämon, weil ich finde, das ist so einprägsam. Also sie hat es so schön beschrieben, man kann sich das richtig gut vorstellen.
Ich kann es ja mal kurz vorlesen, damit man das als Zuhörer noch mal im Kopf hat. Eng an den Boden geschmiegt lauerte dort eine lange, schuppige Gestalt mit einer Reihe flacher, schwarzer Augen, die weit vorn in der Mitte des gewölbten Schädels saßen. Mit der dicken, abgeflachten Schnauze und dem drohend hin- und her peitschenden, stacheligen Schwanz wirkte sie wie eine Kreuzung aus Alligator und Tausendfüßler. Ihre zahlreichen Beine waren zum Sprung leicht angezogen. Wenn das nicht mal unheimlich ist.
Ja, vor allem ist es, also ich finde, man kann sich so bildlich vorstellen, es ist so eindrucksvoll beschrieben.
Ja, an der Stelle finde ich, wird es auch so ein richtiges Fantasy-Buch.
Total. Ich weiß auch, dass ich, als ich das erste Mal die Serie geguckt habe, war ich von der Darstellung der Dämonen irgendwie so, ich kann das gar nicht beschreiben, aber ich fand es so seltsam irgendwie. Dabei wird es ja im Buch auch so beschrieben, aber ich habe es mir irgendwie trotzdem anders vorgestellt. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich einerseits das, ich habe aber auch immer ein bisschen ein Problem, wenn in Serien oder in Filmen das CGI, wenn in Serien oder Filmen das CGI so für alles Mögliche eingesetzt wird, um sich eben wirklich handwerkliche Arbeit zu ersparen, sage ich mal. Oder wenn es um Dinge geht, die man eben durch Puppen und so weiter nicht darstellen kann.
Ja.
Ich kenne mich mit sowas null aus. Ich habe keine Ahnung, ob es möglich ist, so einen Dämon mit zig Augen und 12 Zahnreihen irgendwie nachzubauen. Und selbst wenn, wäre es wahrscheinlich irre teuer. Aber ich denke mir halt auch, richtig gutes CGI ist auch richtig teuer.
Und, ja, das stimmt.
In dem Podcast von Cat und Dom sprechen sie ja auch, oder ich weiß, nee, irgendwo anders. Ich glaube, in irgendeinem Bonusmaterial oder so habe ich das mal gehört, dass halt gerade in der Pilotfolge und auch in der ersten Staffel noch nicht das Geld drin gesteckt hat, was später drin steckt, weil man weiß ja noch nicht, wie erfolgreich das Ganze wird. Und ich glaube,
das merkt man auch total, finde ich. Ab der zweiten Staffel ändert sich so vieles. Also ich finde allein das Setting, allein wie die einzelnen Charaktere aussehen, es wird irgendwie viel professioneller. Also mir ist es heute wieder aufgefallen, nachdem ich ja die zweite Staffel heute angefangen habe und ich so dachte, okay, das hat irgendwie ganz andere Vibes auf einmal.
Ja, und dann werden mehr Sets gebaut und die Sets sind noch viel mehr ausgereift und da liegen Kleinigkeiten rum und die Kostüme sind noch so ein Ticken durchdachter. Das kommt halt einerseits dadurch, dass halt mehr Geld drin steckt irgendwann, je nachdem wie erfolgreich das ganze Projekt ist, aber auch daher, dass die Figuren dann schon etabliert sind und man weiß, wie das Institut aussehen soll, weil man schon zwei Räume hat und jetzt muss man halt noch, keine Ahnung, eine Kampffläche dazu bauen, dann passt man das eben dem, was man schon hat, an. Aber hier in der ersten Folge muss man halt alles auch neu erstmal etablieren und neu bauen und sich überlegen, wie sieht das Ganze aus und woran müssen wir alles denken? Und wahrscheinlich ist so ein Zusammenspiel aus beidem. Ja.
Ja.
Ja. Genau.
Okay, also Clary sieht ja dann diesen ekelerregenden Dämon, nenne ich es jetzt mal.
Ja.
Und sie erschreckt sich ja wahnsinnig, also normale Reaktion, würde ich mal behaupten. Und genau in dem Moment stürzt sich dieser Revenant-Dämon ja auf sie.
Ja.
Ja. So, und dann wird noch... Ja?
Ich finde es halt extrem, wie diese Dämonen beschrieben werden. Ich habe später mir noch einen Satz aufgeschrieben, wo ich da nochmal drauf zurückkomme. Aber auch hier, sie schreibt ja eine Kreuzung aus Alligator und Tausendfüßler oder eine bedrohliche Riesenspinne mit viel zu vielen Augen und diesem riesigen Kiefer und diesen Reihen an Fangzähnen und so weiter. Und ein grünlicher Schleim tropft auf sie herab und der gurgelt und zischt. Und
die lange schwarze Zunge.
Ja, also hier gibt Cassandra Clare schon alles, um diese Dämonen oder um zumindest diesen Revenant-Dämon jetzt so abstoßend und ekelerregend wie möglich zu beschreiben. Und an der Stelle, an der Stelle finde ich kein Bild in irgendeiner Serie. Und wenn sie, keine Ahnung, alles Geld der Welt an CGI da reingesteckt hätten, kann das so darstellen, wie es eine Beschreibung in einem Buch kann irgendwie.
Total. Und das, was du auch gesagt hast, ich finde, das wird halt auch so plastisch beschrieben. Also ich habe wirklich ein eindeutiges Bild vor Augen, wie dieser Dämon aussehen soll. Und man wird so total da reingezogen, weil man sich genau vorstellen kann, wie Clary da jetzt steht und vor diesem Vieh steht und eigentlich gar nicht weiß, was sie machen soll.
Ja, auf jeden Fall. Aber das ist so genau der Grund, warum ich immer noch finde, bei aller Technik, die man hat für Serien und Filme und wie viele Serien auch produziert werden und so weiter, dass Bücherlesen sich halt immer noch lohnt irgendwie.
Absolut.
Ja.
Bin ich ganz bei dir.
Auf der nächsten Seite kommt dann relativ in der zweiten Zeile oben schon der Satz, dass Clary jetzt von einer eisigen Ruhe erfasst wird. Und als Leser denkt man sich, was? Nein? Paniklevel, keine Ahnung, steigt auf überdimensional groß. Weil als normaler Mensch würde man eben jetzt richtig in Panik verfallen und könnte wahrscheinlich gar nicht mehr klar denken. Zumindest würde ich mal davon ausgehen, dass es mir so geht. Aber ja. Hier an der Stelle kommt so ein bisschen Clary back to the roots. Sie ist halt eine Schattenjägerin und es steckt ihr im Blut. Und vielleicht sind es halt dann die Instinkte von der Schattenjägerin, auch wenn sie nie ausgebildet wurde, die da...
Mit Sicherheit, ja.
Die da zutage gefördert werden. Und Clary muss erstmal in so einer absoluten Gefahrensituation stecken und extrem genug bedroht werden, damit diese Schattenjägerinstinkte eben zum Vorschein kommen. Ja.
Genau. Interessant finde ich es aber auch, dass sie ja dann das Erstbeste greift, was in ihrer Nähe ist, und das ist eben dieses schwere gerahmte Foto. Allerdings frage ich mich dann, okay, wie schwer muss dieses Foto sein, dass sie es wirklich auf diesen Dämon werfen kann? Weil eigentlich ist es ja nur eine Fotografie. Also es sind ja drauf ihre Mutter Luke und sie auf Coney Island vor dem Autoscooter.
Ja.
Also ich kann mir nicht vorstellen, dass da jetzt ein Messingrahmen oder so dran ist, aber okay.
Das ist ein echt Holz-Mahagoni-Rahmen, der 10 Kilo wiegt. Nein, keine Ahnung.
Ja, okay. Das erklärt es natürlich.
Ein Eisenrahmen.
Ja.
Ich hab's auch gedacht, was kann einem Dämon so ein lächerliches Bild in einem Holz oder in einem Rahmen anhaben? Aber ich glaube, das hat
sie. Genau, so wird es ja auch beschrieben.
Ja, genau. Aber ich glaube, das hat sie tatsächlich deswegen reingeschrieben, weil eben ja Luke, sie und Jocelyn sind da ja drauf. Und ich habe dann nur so gedacht, oh, wie süß. Also in diesem Kampf gegen den Revenant, Luke und Jocelyn, auch wenn sie jetzt nicht körperlich anwesend sind, aber irgendwie sind es die Personen, die ihr Kraft geben.
Ja.
Und ja. Habe ich so rausgelesen. Ist vielleicht zu viel rein interpretiert, aber...
Nee, ich finde es schön.
Ja, aber an der Stelle dachte ich nur, okay, wenn man könnte so ein, wie heißt es, Kill-Count oder sowas starten.
Ja.
Also Clary hätte hier erst das Leben verloren an der Stelle.
Ja, absolut.
Der Revenant-Dämon setzt sich ja dann auf sie und, also es steht ja dann... diese Kreatur, es prallte gegen Clary und riss sie zu Boden. Ihr Kopf und ihre Schultern krachten auf das Parkett, wo ich mir schon denke, aua, das tut weh. Sie versuchte, sich zur Seite zu drehen, doch das Monster war erdrückend schwer, bleiernd und sabbernd, hockte es auf ihr und ließ sie würgen. Und schreit dann halt, dass es fressen will und so weiter. Wow, schon unheimlich, finde ich.
Total. Wobei auch hier, es wird ja kurz vorher noch erwähnt, dass sie in ihrer Tasche wühlt und dann wieder diesen Sensor von Jace aus der Tasche zieht. Ja, ich meine, gut, der hat vibriert.
Ja.
Aber auch interessant, dass ihr ja doch irgendwie Jace in der Situation auch hilft, obwohl er gerade noch gar nicht da ist.
Ja, genau. Ich glaube, er soll so ein bisschen ein helfender, ja, wie... Man soll als Leser, glaube ich, auch nicht vergessen, dass es noch Chase gibt und vielleicht kommt er ja. Mhm. Und hier nochmal so ein kleiner Wink mit dem Zaunfall. Ja, es gibt ja noch einen Charakter, der könnte vielleicht helfen, wenn er nur da wäre. Ja, ist dieser Sensor vielleicht so was Ähnliches wie Isabels Babyfaust großer Diamant oder dieses Amulett, was sie umhat? Also so ein Dämonensensor, der dämonische Energie aufspürt?
Also davon gehe ich eigentlich aus, ja.
Aber ich erinnere mich gar nicht mehr.
Ich auch nicht. Und ich glaube, es wird auch später nicht nochmal ganz genau erwähnt, wofür das Ding da ist.
Ja.
Also vielleicht habe ich es auch einfach vergessen. Falls das so ist, dann kommen wir darauf auf jeden Fall nochmal zurück. Aber in der Serie oder so, da kommt es ja auch überhaupt nicht vor. Also dass er so einen Sensor hätte.
Wüsste ich jetzt tatsächlich auch nicht, nee.
Mm-mm.
Ja. Ja, im nächsten Absatz wird dann nochmal der Dämon. Also es ist unfassbar, wie viele Wörter Cassandra Clare für diese Dämonen hat. Man kann sich so gut vorstellen. Also das Kapitel heißt schon zu Recht Revenant, weil es geht wirklich nur darum und man hat so ein deutliches Bild. von diesem Dämon total im Kopf und wie furchtbar. Also man spürt es fast am eigenen Leib, wie schlimm das der gerade ist. Und er, dadurch, dass er sich auf Clary draufsetzt, also er rennt ihr ja nicht nur hinterher und verletzt sie irgendwie, sondern ja, er zischt und er sabbert und er, keine Ahnung, blutet und was weiß ich. Und das, er setzt sich dann auf sie drauf, er drückt sie fast. Also da, man denkt richtig, oh Gott, das muss aufhören jetzt.
Ja, und es wird ja auch echt nochmal gut beschrieben. Also sein heißer, nach Blut stinkender Atem wehte ihr ins Gesicht. Clary bekam kaum noch Luft und ihre Rippen fühlten sich an, als müssten sie bersten. Also man kann, glaube ich, schon sehr gut nachvollziehen, wie sie sich in der Situation fühlt, nämlich so, als wäre gleich alles vorbei.
Genau, beziehungsweise nach meinem persönlichen Killcount hätte sie hier ja, wie gesagt. Also, ich stelle mir es halt so vor, der Dämon sitzt ja nicht auf ihr und wartet dann so, kommt jetzt noch jemand zu deiner Rettung oder kann ich dann? Weil, ja, im Prinzip ist das hier ja der Trigger, den man dann als Leser zumindest braucht, um zu sagen, okay, Clary kann sich nicht mehr selber wehren. Chase könnte vielleicht mal was machen. So.
Ja, man hofft ja nur drauf, dass er endlich kommt. Ich ja sowieso.
Du sowieso, ja.
Und man wird auch nicht enttäuscht als Leser.
Ja. Um den einen Faden von vorhin nochmal aufzunehmen, ich hatte ja gesagt, dass ich mir da über diese Dämonen noch was aufgeschrieben habe. Und zwar, wie die ganzen Dämonen beschrieben werden. Mir ist aufgefallen, oder dir vielleicht auch, weil wir ja das ganze Buch oder die ganze Buchreihe kennen, dass alle Gestalten und Menschen und Tiere und so weiter, die in diesem Schattenjäger-Universum vorkommen, dass die nie nur als gut oder nur als böse beschrieben werden, sondern dass sie immer, das muss ich irgendwie sagen, ohne 50 Shades of Grey zu erwähnen, also dass sie immer so Schattierungen haben und dass sie vielleicht im Prinzip auf der, in Anführungszeichen, guten Seite stehen, aber dass sie teilweise falsche Ansichten haben oder schlechte Einstellungen und so weiter, dass sie halt nie nur gut und nur böse sind und dass Cassandra Clare ja eigentlich immer dadurch auch gerade so realistisch darstellen lässt.
Ja.
Aber mir fällt auf, dass Dämonen die absolute Ausnahme sind. Also Dämonen haben nichts und zwar gar nichts Gutes an sich und demgegenüber stehen sozusagen die Engel, die später kommen. Die wurden jetzt hier noch nicht erwähnt und die werden auch gar nicht so prominent erwähnt wie die Dämonen. Aber wenn man jetzt sich eine Skala vorstellt, dann würde ich sagen, sind die Dämonen auf der einen Seite und die Engel auf der anderen Seite. Und alle anderen Wesen in diesem Universum können dann auf dieser Skala irgendwo eingeordnet werden anhand von diesen Grenzen sozusagen.
Ja, ich weiß, was du meinst. Und das finde ich aber auch so spannend, weil tatsächlich ist es ja nicht so. Also ich finde, die kann man alle irgendwo dann in der Mitte ansiedeln, egal ob es jetzt die Feen sind oder die Hexenmeister oder wie auch immer. Aber was ich so spannend daran finde, ist, dass es ja wirklich auch für jeden einzelnen Charakter individuell ist, wo man ihn ansiedeln kann.
Ja, ja.
Also es ist nicht so, ja, die Vampire sind jetzt mehr auf der Seite und das lichte Volk auf der anderen Seite, sondern die sind ja wirklich alle individuell irgendwo, befinden die sich in diesem Spektrum.
Genau, das und sie können auch wandern. Also wenn ich mir zum Beispiel mal so einen Charakter genau wie Maris Lightwood vorstelle, die würde ich am Anfang eher, obwohl sie ja Schattenjägerin ist und Schattenjäger allein durch ihr teilweise Engelsblut eher Richtung Engel einzuordnen wären, würde ich die sogar eher Richtung Dämonen einordnen. Aber die wandert ja später Richtung Engel, weil sie ja ihre Ansichten so ein bisschen ändert. Oder tut sie das nur in der Serie?
Tatsächlich habe ich mich das gerade auch gefragt. Ich bin mir nicht mehr so sicher, aber ich habe tatsächlich Marys nicht so als so sehr unsympathisch in Erinnerung. Deshalb, ich glaube, dass da auch im Buch was passiert mit ihr.
Ja, nee, genau. Glaube ich auch. Auch in der Serie ist sie ja nie auf der Seite der Bösen. Nicht mal ansatzweise. Aber das meine ich, dass sie halt teilweise falsche oder veraltete Ansichten hat.
Ja.
Das, genau.
Also vor allem, wie sie mit ihren Kindern umgeht und so weiter, ja, also.
Ja, und man merkt halt daran, dass sie aus einer Generation an Schattenjäger, aus Schattenjägern kommt, die diese festen Ansichten noch haben und die jetzt halt so ein bisschen in ihren Grundfesten gelockert werden müssen, ja.
Mhm. Ja.
Ja, was mir zu dem Kontext noch einfällt, dass es eben in der Serie ja häufig auch wieder sehr prominent zitiert wird, dass es eben nicht entscheidend ist, woher man kommt. Also woher, was dein Blut über dich sagt, sondern eben, wie du handelst und wofür du dich entscheidest, wofür du dich entscheidest zu tun. Das wird ja in der Serie immer wieder gesagt, gerade ich glaube im Zusammenhang mit Simon, der ja dann Schattenwesen wird, indem er zum Vampir wird. Und damit er auch wirklich zu kämpfen hat, schon allein dadurch, dass er das Wort Gott nicht mehr aussprechen kann.
Ja. Übrigens, ich habe extra nochmal nachgeguckt, schon in Folge 8.
Was?
Staffel 1, Folge 8 wird Simon zum Vampir.
Ja, und dann halt erst in den Büchern in The City of Glass.
Genau.
Ja, ja. Gut. Aber was mir aufgefallen ist, also wir hatten ja jetzt vorher schon drüber, dass ich die letzten Folgen mir aufspare, für was auch immer. Aber ich habe ja schon diese kleinen Sneak Peek-Videos geguckt und zum Beispiel Helen, wie heißen die mit Nachnamen? Helen Blackthorne kommt, glaube ich, vor.
Ah, stimmt, ja.
Und so einzelne Teile aus den Büchern, die ich erwähnt hatte, wo Alec und Magnus auf Reisen gehen und so weiter und da ihre eigenen Abenteuer erwähnen, die sind auch mit reingepackt. Also es ist nicht nur, es sind zwar die Shadowhunters, aber es ist nicht nur Chroniken der Unterwelt, sondern es sind auch die Reihen, die bis dahin, glaube ich, erschienen sind, beziehungsweise Ideen, die Cassandra Clare bis dahin schon hatte.
Also doch irgendwie alles mit drin, gell? Aber das ist ja auch in tatsächlich allen Büchern so, also dass es immer wieder irgendwelche Verknüpfungen zu den anderen Reihen gibt und so weiter.
Ja, aber gerade deswegen, es ist ja auch alles Kanon und ein Universum, deswegen hat man ja das Gefühl, dass da alles so ineinander passt. Und dass jeder Charakter
irgendwie... Aber das finde ich auch so schön. Gehört.
Ja, genau.
Gehört es auch. Und aber auch, wenn man irgendwie gerade eine andere Reihe liest und, weiß ich nicht, die Reihe davor, also habe ich ja letztes Mal schon erwähnt, glaube ich, dass ich immer die Reihe, die ich aktuell lese, quasi noch fast noch besser finde als die vorherige Reihe. Ja. Und es ist immer wieder so schön, wenn dann irgendwas vorkommt, so Elemente von den anderen Charakteren oder so, oder irgendeine Anspielung und man sich daran erinnert, wie es eigentlich denen ergangen ist. Und dass sie irgendwie immer da sind. So, ich finde es total schön.
Ja, in Lady Midnight wird ja zum Beispiel relativ am Anfang schon gesagt, dass Clarissa Fairchild und Chase Herondale dann nach dem großen Krieg zu den berühmtesten Schattenjägern überhaupt gehören. Und dadurch hat man halt das Gefühl, man muss seine Charaktere, auch wenn man das Buch fertig gelesen hat, nie so ganz loslassen. Die leben weiter und das, ja.
Absolut. Und vor allem Alec und Magnus zum Beispiel, die kommen ja auch zu Besuch sogar in der Reihe, ja? Also die sind ja wirklich da.
Was?
Ja, du musst weiterlesen.
Oh Gott, ich muss unbedingt weiterlesen. Oha.
Ja. Ja, doch, das ist total schön, echt. Okay, so, jetzt sollten wir vielleicht mal wieder zu Chase kommen.
Wow, muss mir den Moment jetzt kaputt machen.
Es tut mir total leid, ja. Weil ich finde, so langsam könnte er jetzt schon mal auftauchen. Also Clary geht es ja wirklich an den Kragen hier.
Bist du auf Entzug?
Ein bisschen.
Ja, okay. Oh Gott, da muss ich später noch was dazu sagen. Zu Chase.
Okay, ich bin gespannt.
Ja.
Ah, genau, jetzt, ich habe gerade geschaut, wo wir stehen geblieben sind. Interessanterweise, dieser Dämon spricht ja. Ich weiß gar nicht, ob wir es bereits erwähnt haben. Ich glaube nicht.
Ich habe mir auch hingeschrieben, Dämonen können sprechen.
Genau, erstens das. Und vor allem wird ja dann nochmal Valentine erwähnt.
Ja.
Und das ist ja auch ganz interessant, weil es wird ja direkt diese Verbindung nochmal hergestellt. Also im ersten Kapitel weiß ja keiner, was es mit Valentine auf sich hat. Und jetzt wird auf jeden Fall klar, dass er irgendwie in Verbindung mit den Dämonen, aber eben auch mit Clary steht.
Ja, aber ich finde, es wird halt immer so gesagt, dass man, es wird zwar erwähnt und klar, den Namen hat man dann schon mal gehört, aber auch an der Stelle, wo es jetzt auftaucht, das letzte Mal wurde es im ersten Kapitel erwähnt, aber gleich so plattgebügelt von den Schattenjägern, dass man schon wieder vergessen hat, weil man glaubt ja den Schattenjägern, wenn die sagen, das spielt keine Rolle, dann spielt er keine Rolle.
Ja.
Ja, es ist ein einziges Rätsel. Ach ja, und wir sind in Kapitel 4 und wissen immer noch nicht, was die Schattenjäger eigentlich sind.
Stimmt, es wird auch noch eine Weile so weitergehen, leider.
Ja, ja. Nein, also irgendwie wird sie ja hier dann ohnmächtig zum ersten Mal, oder?
Nee, erstmal wehrt sie sich ja noch, oder?
Ja.
Also sie nimmt ja dann endlich diesen Sensor, den sie ja schon die ganze Zeit in der Hand hat. Und wobei ich diese Beschreibung hier auch interessant fand, also sie wirft diesen Dämon ja einfach nur ins Maul, also zwischen die Zähne eigentlich. Und es hilft ihr ja trotzdem.
Ja, komischerweise. Also einerseits in manchen Szenen werden die Dämonen dann so übermäßig stark dargestellt und als könnte man gar nichts gegen sie machen. Und dann wirft sie ihm so einen kleinen Sensor-Plastik-Ding, so ein Tamagotchi gefühlt, in den Mund. Und es verschluckt sich da dran und ja, man könnte meinen, hat sie es jetzt geschafft, das zu besiegen?
Sie schafft es zumindest, sich ein bisschen davon loszumachen und mal zur Seite zu kriechen.
Ja.
Aber dann wird sie ohnmächtig, ganz genau, das, was du schon gesagt hast. Es, mit großer Wucht prallte etwas von hinten gegen ihren Schädel und ihr wird schwarz vor Augen.
Genau, das wollte ich gerade auch vorlesen. Ja, sehr gut.
Sorry.
Und dann kommt Chase, der
Yay!
Retter. Oh. Wupp,
Endlich!
Ich
Ah ja,
glaube.
und wir sind auf einmal vorm Haus, ja?
Ja. Ich glaube, dass Chase ist so für mich in dies. Ich verstehe, wie gesagt, und über die Serie und das Aussehen brauchen wir gar nicht sprechen. Ich verstehe, was du meinst mit, dass er ja Charme hat und so weiter und dass man den deswegen gut findet und er hat ja auch ein paar freche Sprüche drauf und so weiter, alles cool. Und er ist ja auch der offensichtliche Held der Geschichte, aber ich glaube gerade,
Ich
dass,
warte aufs Aber, genau, ja?
ja,
Sprich weiter.
gerade dass dieses, dass er so offensichtlich als Held und als Retter dargestellt wird, das kenne ich halt und dann denke ich mir immer, das ist zu offensichtlich. Ich meine,
Weiß, was du meinst.
Alec ist ja später auch, der rettet ja auch ständig den Tag und ich meine, er ist Schattenjäger, er ist die sind ja auch Parabatei, so unterschiedlich sind die ja nicht, aber wie es porträtiert wird im Buch und so, dass auch klar wird, dass Chase in Verbindung immer zu Clary steht und Clary ist ja die Hauptfigur und da muss ja dann irgendwie noch eine Love Story hin, weil ich meine, es ist ein Fantasy-Jugendbuch, also muss ja.
Auf jeden Fall.
Ja, das hat es für mich so ein bisschen in Anführungszeichen uninteressant gemacht.
Ich bin da tatsächlich bei dir. Ich finde
Echt?
auch, er wird ein bisschen, also Moment, ich muss das natürlich mit Einschränkung sagen. Also ich finde auch, er wird ein bisschen zu heroisch dargestellt, ja. Also so, Chase ist da und es ist irgendwie für alle Beteiligten klar, okay, wenn Chase da ist, dann passiert nichts mehr, alles wird gut, ja. Weil
Vielleicht
er ist
hat
ja immer
sie,
zur richtigen Zeit am richtigen Ort.
ja, vielleicht hat sie ihn deswegen im Lauf der Geschichte noch so ein bisschen düsterer werden lassen. Bis hin zu
Ja,
ganz,
das.
ganz dunkeldüster.
Wobei ich auch hier wieder sagen muss, ist jetzt natürlich wieder weit vorausgegriffen, aber da ich gerade in der Serie an dem Punkt bin, an dem sie ja erfahren, dass sie angeblich Geschwister sind,
Oh, ja.
wie Chase sich danach verhält, ich finde es so ätzend. Also ja, ich stelle das überhaupt nicht in Frage. Meine absolute Liebe für Dominic Sherwood stelle ich nicht in Frage. Aber wie Chase sich in der Serie dann benimmt, ja. Also ich meine, es ist ja, es passt ja total, ja. Und es wird ja auch im Buch, aber er nervt einfach nur noch an dem Punkt, muss ich wirklich sagen. Und das, obwohl ich absoluter Chase-Fan bin, ja, wie wir jetzt mittlerweile alle wissen. Er nervt.
An der Stelle finde ich, wird der Charakter Chase erst schon mal richtig interessant. Wow.
Echt?
Ja. An der Stelle, wo
Oh.
Chase mal wieder was zu knabbern hat und man nicht immer dieser lupenreine Prinz Charming auf dem weißen Pferd ist, an der Stelle fängt es an, für mich interessant zu werden, ja.
Interessant, stimme ich dir schon zu, aber er ist halt auch so ein bisschen, also diese von Selbstzweifel geplagt und es ist alles so dramatisch und er kommt
Ah.
mit sich selber nicht mehr klar. Ich weiß, was du meinst, ja,
Ja, und du denkst
aber
jetzt,
das
ja,
ist nicht der
jetzt.
Chase, wie ich ihn in meiner Vorstellung habe, weißt du?
Ja, das liegt halt daran, dass du eifersüchtig bist, weil ihm geht es ja so schlecht
Ja,
wegen
schon.
Clary. Und
Ja,
du denkst halt, hallo.
stattdessen könnte er einfach mich anrufen. Ich bin doch da. Naja, okay, na gut. Ich warte immer noch auf seinen Anruf. Der ist nur 2 Jahre älter als ich, habe ich es eigentlich schon erwähnt. Okay, wir machen weiter.
Der ist 2 Jahre älter.
Er ist 32, ja.
Okay, warte, ich muss mal kurz was anderes googeln.
Was genau?
Matthew Dedarious ist 5 Jahre älter. Das geht.
Geht schon. Also Dom hat ja im Februar Geburtstag. Also die nächste Aufgabe für Recherche, Bob, ist es mal zu gucken, wie eigentlich unsere Sternzeichen zueinander passen würden. Nun
Mit
gut, okay.
Aszendent und allem.
Ja, das ich recherchiere das für nächste Woche sehr gerne.
Erstelle uns ein Horoskop.
Ja, das ist total gut. Das ist dann unsere Einleitung für unsere nächste Folge.
Jetzt schaltet
Jetzt
keiner
müssen
mehr
wir.
ein.
Oh, doch, hallo. Das ist total eine gute Hinführung zum nächsten Kapitel. Warum weiß ich noch nicht, aber das werdet ihr dann erfahren.
Soll ich dir noch den absoluten Downer erzählen?
Oh Gott, jetzt kommt.
Ja, Matthew Daridalos verheiratet.
Das weiß ich doch eigentlich. Aber Dominic Sherwood ist nicht verheiratet. Also, liebe Grüße gehen raus, hit me up. Okay, weiter geht's.
Hit me up.
Oh Gott, okay.
Dominic Sherwood liebt ja seinen Hund.
Mich? Ach so, okay.
Seinen Hund, seinen Hund.
Ja, ist der gut, ja, ich weiß.
Der hat jetzt so einen total goldigen Golden Retriever, glaube ich.
Oh.
Ich kann dir ja meinen Hund leihen, dann könnt ihr darüber
bonden. Ja, stell dir mal vor. Oh nee, das wird jetzt ein bisschen creepy, ich lasse es. Ich habe mir gerade überlegt, ich könnte ja hier herausfinden, ich meine, wo genau er wohnt und dann ganz zufällig in der Nähe einfach mal die ganze Zeit mit Kato Gassi gehen. Nein, Spaß.
Ja.
Es wird gerade ein bisschen wild.
Das sind beides Retriever, die würden sich bestimmt mögen.
Siehst du?
Ja. Oh Mann, ich bin gerade auf Dominic Sherwoods Instagram.
Ich gucke ihn gerade die ganze Zeit an, weil ich ihn auch gerade gegoogelt habe. Und denke mir die ganze Zeit so, oh.
Natürlich hast du das.
Ja, Überraschung.
Ups.
Was war das?
Ich habe mein iPad umgeschmissen.
Okay, das klang tatsächlich gerade so, als wärst du so an der Tür gestanden und die Tür wäre auf einmal aufgeklappt.
Was?
So in die Richtung klang das gerade.
Warte, ich schicke dir mal kurz auf Instagram ein Bild.
Ja.
Von seiner Seite. Und das Rechte davon, das werde ich entsprechend bearbeiten.
Ja, bitte. Bitte, kriege ich das dann als Poster?
Ja, vielleicht sollten wir, weil wir ja ein Audio, ein Podcast haben ohne Bild.
Ja.
Kurz sagen, also Dominic Sherwood küsst da einen Preis. People's Choice Award, oder?
Genau, ja.
Oh Gott, er hat so gute Bilder mit seinem Hund.
Und ist natürlich klar, wessen so Gesicht da rein gefotoshoppt wird.
Ja, deins.
Ja, natürlich. Oh, der Hund ist so süß.
Der ist wirklich voll süß.
Oh.
Aber apropos Tiere, im Podcast hast du es schon gehört, da hat Chase erzählt, dass er und Alberto, wie komisch kann man den Namen aussprechen? Alberto?
Das ist sehr amerikanisch, aber ja, die sagen immer Albert.
Ja, dass die Geschwisterkatzen haben.
Was? Okay, ich muss jetzt aufhören, durch sein Profil zu scrollen. Okay, wo sind wir stehen geblieben? Bevor ich von Chase abgelenkt wurde und von dir. Ach genau, Clary wurde gerade ohnmächtig und auf einmal wacht sie vor dem Haus wieder auf. Und neben ihr kniet der Ritter in der Not, Chase.
Ja, ich muss es kurz erwähnen an der Stelle. Es heißt ja, Licht drang durch ihre Augenlider, blau, weiß, rot. Mein erster Gedanke, dadurch, dass ich durch jemanden so geprägt bin, war, was, Frankreich?
Tatsächlich habe ich nicht drüber nachgedacht. Als du es gerade gesagt hast, kam es mir auch in den Kopf.
Ja, tatsächlich ist halt einfach, wie gesagt, die Polizei da. Ja, das ist so wie, wenn du Hufgetrabbel hörst, dann denk nicht an Zebras, sondern an Pferde, ne?
Genau.
Ich habe mir dann tatsächlich erst wieder relativ weiter weg was angestrichen, und zwar als Chase mal wieder das Lexikon auspackt und Clary erklärt, dass es eben ein, wie auch immer man das jetzt ausspricht, Eilodon-Dämon, ein Eilodon-Dämon, ein Gestaltwandler, ich weiß es nicht.
Ja, Eidolon, oder?
Ja.
Ja, auf Englisch wahrscheinlich, ja, Eidolon, ist halt er auch
Ah ja, genau, er sagt, dass der Dämon, den sie im Pandemonium erstochen haben und den aber Clary ja auch gesehen hat, dass das eben ein Eidolon-Dämon war, ein Gestaltwandler. Und das wird ja auch in der Serie so dargestellt. Mhm. Das ist ja diese Frau, die tatsächlich einen Kopf größer als Dominic Sherwood ist.
Genau.
Mit Schuhen sowieso. Dass das halt Gestaltswandler sind, aber der Dämon, der Clary hier angegriffen hat, eben ein Revenant, und die sehen eben so aus, wie sie eben sind. Die können keine Gestalt verändern. Und Chase sagt dann noch so einen typischen Chase-Satz, sind eben nicht besonders attraktiv, aber sie sind zu dumm, um es besser hinzukriegen.
Mhm. Ja, so wie er halt ist, gell? Ja. So ein bisschen überheblich, der Gute.
Ja, aber genau, das gefällt dir doch.
Ja, natürlich. Er weiß ja schon, ich kann den Satz nicht beenden, weil ich nicht reden kann.
Wie der Hase läuft.
Ja, beziehungsweise welchen Charme er selbst besitzt, so nach dem Motto.
Weiß er das? Weiß ich tatsächlich nicht.
Ich glaube bitte nicht. Dich.
Also in der Serie, da wird ja sogar drauf angesprochen, und wir werden an die Stelle im Buch kommen, falls es da auch vorkommt, wo Chase erklärt, dass ihn Er sagt ja auch sogar im Buch, das sind so Liebesbekundungen und so weiter, dass ihn das amüsiert. Und Clary kommt ja dann, sie kommen ja dann so rum drauf, dass Chase sagt, dass eben menschliche Emotionen ihn nicht weiter betreffen und dass er damit nichts anfangen kann. Und Clary sagt ja dann, dass genau diese Emotionen manchmal auch schützen und helfen können. Und in dem Zusammenhang wird ja dann erwähnt, dass Chase eben in der Serie noch nie verliebt war und solche Gefühle nicht kennt, also zumindest nicht bei sich selber. Und deswegen, ja, gut, ist jetzt vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber ich weiß nicht, ob Chase nicht einfach so ist und überhaupt nicht drüber nachdenkt, weil er einfach nichts drauf gibt, wie andere Leute über ihn denken. Er ist einfach dieser Badass Shadowhunter und nach mir die Sinnflut so ungefähr.
Finde ich voll die interessante Auslegung, weil tatsächlich jetzt, wo du es so beschrieben hast, kann ich mir es auch vorstellen. In der Serie ist er ja schon auch sehr so von sich selbst überzeugt und glaube ich auch niemand, der jetzt irgendwie, auch wenn er noch nie richtig verliebt war, keine Erfahrungen mit irgendwelchen Liebschaften hatte, ich nenne es mal so. Aber ja, im Buch kommt es tatsächlich nicht so raus.
Der Buchclub gesagt.
Ja, stimmt, genau.
Ja.
Im Übrigen, ganz kurz, um nochmal, das ist jetzt auch ein bisschen, okay, out of context wäre zu viel gesagt, aber weil du vorhin meintest, Eidolon Dämon wäre ja sehr deutsch ausgesprochen, wenn wir es tatsächlich sehr einheitlich machen wollten, dann können wir auch nicht sagen Madame Dorothea, weil dann wäre es eigentlich Madame Dorothea oder Dorothy, ja, Madame, ja.
Madame Dorothy.
Ja, Dorothea gibt's ja schon. Ja, also das, ich weiß es tatsächlich, ich finde Eidolon, ja, Eidolon, ach, whatever. Okay, weiter geht's.
Dann hätte uns Cassandra Clare halt mal was mit Lautschrift hinten dran schreiben sollen.
Ja, richtig.
Oder nee, wer hat denn das übersetzt? Moment, guck ich jetzt nach. Wer hat den Fehler gemacht?
Ich guck, Moment.
Ich weigere mich, den Fehler auf nicht. Aus dem Amerikanischen von Franka Fritz, auch guter Name, Franka Fritz und Heinrich Koop.
Die sind also schuld, okay.
Wir hätten uns eine Lautschrift gewünscht. Oder ein eindeutiges, ja, eine eindeutige Namensgebung.
Also wir müssen einfach bei der Serie mal ein bisschen besser aufpassen, oder ich zumindest.
Ja, man hätte so viel sabbern.
Ja, das ist wahrscheinlich das Problem. Ich bin die ganze Zeit abgelenkt, weil ich nur Chase angucke und dann, okay.
Ja, deine ganzen Wissenslücken kommen immer dann, wenn Chase in der Szene vorkommt. Wow, toll, das würde dann ungefähr 80% der Serie ausmachen.
Blöd. Nun ja.
Die Stellen mit Alec und Magnus kriege ich nicht mit. Was bleibt dann?
Aber das ist gut. Siehst du, das ist gut. Der kriegt aber der andere jeweils das mit und dann können wir trotzdem drüber reden. Das ist doch super.
Ja, da kriege ich wesentlich mehr von dieser Serie mit als du.
Das finde ich jetzt gemein. Aber wahrscheinlich hast du recht, ja. Und auch hier an der Stelle.
Ja, natürlich habe ich recht, weil ja, Alec ist ja nur, der verzieht einmal das Gesicht, ist genervt und damit hat sich das ja wieder.
Ja, das stimmt.
Grumpy Alec.
An der Stelle muss ich aber auch nochmal drauf eingehen, wie dringend dieses Bedürfnis in mir ist, mit dir in diesen Film zu gucken. Ja? Weil, glaub mir, danach werden wir so eine andere Sicht auf die Dinge haben.
Warum?
Ich habe heute gerade wieder drüber nachgedacht, weil ich muss wirklich sagen, ich finde es, auch wenn man sich dagegen erwehrt, wir hatten es ja auch schon drüber, dass die Vorstellung ja schon noch eine andere ist, als wie sie in der Serie dargestellt wird. Und trotzdem beeinflusst das einen so nachhaltig, finde ich. Also ich habe, wenn ich über Chase rede, wie er im Buch ist, habe ich immer Dominic Sherwood vorm Gesicht. Und genauso ist es auch mit Alec. Wenn ich über Alec spreche, habe ich Matthew Daddario vor meinem inneren Auge. Und das, weil das einfach so gut passt, ja. Und in diesem Film sind die Charaktere einfach wirklich so falsch getroffen, außer Clary, meiner Meinung nach, dass es einfach ein ganz anderes, also ich glaube, wenn wir darüber sprechen, nachdem wir den Film geschaut haben, ist es, glaube ich, auch nochmal sehr interessant, wie das, bevor die Serie überhaupt entstanden ist, rezipiert wurde von den Filmemachern. Weißt du, wie ich meine?
Ja, du, ach so, in der Hinsicht verändern, meinst du, ja. Okay, ja. Weil ich glaube, meine Bilder sind schon so übereinander gelegt.
Nee, genau, das wird keinen Einfluss drauf haben, sondern das wird uns, glaube ich, noch viel schlimmer erscheinen. Ich habe ja den Film, das war das Erste, was ich gesehen habe, sogar bevor ich das Buch gelesen habe, habe ich den Film gesehen.
Wirklich?
Ja, okay. Tatsächlich. So hatte ich überhaupt den ersten Berührungspunkt mit den Mortal Instruments. Aber ich glaube tatsächlich, jetzt nochmal zurückzugehen, ich kriege die Vorstellung nicht mehr auseinander von Serie und Buch, weil das so, ja, also ich meine zumindest am Anfang auch, ja, die Geschichten ja wirklich so deckungsgleich eigentlich sind. Und ich glaube, jetzt aber zu sehen, wie meiner Meinung nach fehlbesetzt einige Rollen in diesem Film sind, ist, glaube ich, echt total spannend und kann aber vielleicht auch helfen dabei, für uns die ein oder andere Rolle nochmal anders wahrzunehmen. wenn wir über das Buch sprechen, weißt du, ich meine?
Deutlich abzugrenzen.
Genau.
Ja, gut, mal wieder zurück,
zurück zum Kapitel, genau.
Ich weiß gar nicht, ich habe gar nicht mehr so viel angestrichen. Ich warte ja nur drauf, bis ich zu meinem Buchserie Vergleich kommen kann.
Ich glaube tatsächlich, wir sind auch schon gleich da. Also es passiert ja nicht mehr allzu viel. Ja, sie unterhalten sich drüber, ja, über den Gestaltwandler. Also wie gesagt, Chase erklärt wieder mal ein bisschen was. Dann holt er endlich mal...
Man hat jetzt so ein bisschen eine Verschnaufpause, weil sie sind ja hier, der Dämon ist erstmal getötet. Es ist jetzt nicht eine akute Gefahr. Clarys Mutter ist zwar weg, aber ja, keine akute Gefahr mehr außenrum. Mhm. Chase hat jetzt gerade mal kurz Zeit, sich um Clary zu kümmern. Und da fällt ihm ja dann auf, dass sie wahrscheinlich Ravenna-Gift in den Adern hat von diesem Kampf eben. Ja. Und hat so ein bisschen gerade Zeit, ihr so ein paar Sachen zu erklären.
Genau. Ich finde es aber auch tatsächlich interessant, also dass, wenn es um die Gestaltwandler geht, dass die Polizisten, die da kommen, dieses Polizeiauto, was da ist, dass es ja auch Dämonen sind und keine echten Polizisten.
Steht es hier im Kapitel? Ich hätte wirklich die Folge nicht nochmal sehen sollen, weil natürlich habe ich ja dann weitergeguckt und in den ersten paar Folgen sind ja ständig irgendwelche Polizisten, Gestaltwandler, Dämonen.
Ja, aber hier steht es tatsächlich auch drin. Also ich lese mal kurz den Absatz hier vor. Also es geht darum, die Polizei ist da, fällt Clary endlich auf und dann sagt Chase nur, die wird uns auch nicht helfen, wahrscheinlich hat jemand dich schreien gehört und die Polizei gerufen, aber ich gehe jede Wette ein, dass das keine echten Polizisten sind. Dämonen wissen genau, wie sie ihre Spuren verwischen. Und genauso ist es ja auch.
Ja, ich habe die Stelle gesehen, ja.
Ja.
Also wirklich, das mache ich nicht nochmal, dass ich die, es gibt es ja auch eigentlich nur bei der ersten Folge, dass das wirklich so relativ noch 1:1 ist. Aber das mache ich nicht mehr, dass ich das Kapitel lese und danach die Folge gucke.
Doch, ich glaube, das ist schon noch interessant, was du gleich noch zu sagen hast. Von daher.
Ja, aber man verwechselt so viel. Ja.
Ja, das
trotzdem wissen Dämonen, wie man Spuren verwischt, weil gut, an der Stelle machen sie es jetzt, aber ansonsten sind die doch ziemlich plump. Da liegt doch überall Dämonensekret und Gift und keine Ahnung was alles rum. Oder fällt mir das nur nicht auf, weil sich ab jetzt gefühlt nur noch die Schattenjäger drum kümmern?
Nee, ich glaube, es liegt auch einfach daran, das sind doch die mit Valentine im Bunde sind, oder?
Ja.
Ja, und dadurch, dass sie ja wirklich Anweisungen folgen, ich glaube nicht, dass sie selber auf die Idee kommen, um zu sagen, sondern ich glaube, die folgen halt ganz genau Valentines Anweisungen und deshalb funktioniert das in dem Fall. Aber ansonsten würde ich Dämonen nicht so einschätzen, als würden sie jetzt großen Wert darauf legen, ihre Spuren zu verwischen oder sonstiges.
Das würde dann könnte man denen ja unterstellen, dass es intelligente Wesen sind.
Ja, und das sind sie halt definitiv nicht.
Genau. Ah, das ist sehr clever. Ja, das wäre mir jetzt halt eingefallen. Ja, Chase fällt dann auf, dass Clary das Ravenna-Gift in den Adern hat und dann sagt er zu ihr, und das ist, finde ich, auch nochmal auf eine ganz andere Art und Weise sehr bedrohlich, jetzt kommt noch der Zeitfaktor dazu, denn wenn du jetzt nicht mitkommst, bist du in einer Stunde tot und der Killcount läuft.
Ja.
Ein Leben hat sie schon verloren.
Ja, und so endet sie eigentlich dann auch.
Im Buch hat er, in der Serie hat er ihr eine Iratze gegeben und sie dann ins Institut gebracht. Aber
ja, warum gibt er hier ihr eigentlich keine Iratze? Ja, weil er ja noch nicht sicher ist, dass sie eine Schattenjägerin ist, aber das weiß er doch in der Serie auch nicht.
Ja, aber er trägt ihr ja eine Rune auf, oder ist es was anderes? Weil
stimmt.
Er klammert sie ja dann. Er macht sie ja unsichtbar. Also beträufelt sie mit Zauberglanz, wie auch immer. Ich denke
ja
so ein bisschen an Tinkerbell. Und dann wird sie unsichtbar und dann kann er mit ihr verschwinden. Ja, ich weiß es nicht.
Also ich habe mir tatsächlich das Einzige, was ich mir hier noch angestrichen habe, falls du sonst nichts mehr hast, bevor wir zu deinem intensiven Vergleich kommen, was mich noch ein bisschen gewundert hat, war dann, als sie ja ohnmächtig wird, da steht ja dann noch, vielleicht war es ja auch so schwungvoll, hob er sie hoch und flüsterte ihr etwas ins Ohr, das wie Bündnis klang. Und da habe ich mich dann gefragt, okay, was ist damit gemeint? Mit dem Bündnis?
Foreshadowing. Sie müssen alles dafür tun, dass das Bündnis eingehalten wird. Und das Bündnis besagt ja, dass die Schattenjäger im Verborgenen agieren müssen. Das ist wie bei Harry Potter mit den
Zaubern. Ach, darum geht's an der Stelle. Also ich wusste tatsächlich nicht, weil ich meine, es gibt so viele Bündnisse in dieser Reihe, in diesem Buch, ja, dass ich mir in dem Moment tatsächlich nicht genau sicher war, worauf sich's bezieht.
Hast du dir mal angeguckt, wie das nächste Kapitel heißt?
Rat und Bündnis.
Ja, also das ist so dieser Bogen, der da gespannt wird.
Ja.
Und ich dachte halt, ja klar, das geht es, Chase geht es darum, das Bündnis zu wahren. Und er geht davon, also er geht felsenfest davon aus, dass sie keine ganz normale Irdische ist. Sonst hätte er ihr nicht, ja, diese Rune einfach aufgetragen, sonst hätte er halt sich irgendwas anderes überlegt, um sie da rauszukriegen. Und ich sehe es dann halt als richtig extremes Foreshadowing auf die Geschichte, dass eben ja das Bündnis und der Rat der ganze Rahmen für die Handlungsperspektiven der
Du
Shadowhunter
hast
ist.
absolut recht. Tatsächlich habe ich mir das nächste Kapitel noch nicht intensiv angeguckt. Also wir werden auf jeden Fall noch über das Bündnis sprechen. Offensichtlich.
Ja, ich freue mich. Wir diskutieren Politics.
Yay! Eigentlich sollten wir dazu einen Gast einladen, gell?
Wen?
Weiß ich nicht. Aber jemand, der sich damit auskennt. Ich tue es
Ach,
nämlich
wir.
nicht.
Ach so, weil wir. Ich wollte gerade sagen, weil wir uns nicht auskennen.
Ja.
Ja, okay. Besorg mal den Gast. Zauber den mal aus dem
Ah,
Hut.
du im Notfall, dein jemand, der hat ja, ist ja vielseitig interessiert.
Ich hab ihn schon gefragt, ob er uns jetzt mal was einsprechen könnte zu Sebastian Verlag oder Sebastian Verlag oder Sebastian. Ja, auf der anderen Seite sind wir da auch noch gar nicht und ja.
Da kommen wir ja auch nochmal
Naja,
drauf
gut.
zurück, genau. Aber jetzt darfst du, glaube ich, endlich mal mit deinem konkreten Vergleich zwischen Buch und Serie anfangen.
Ja, also warum wirkt es in. Es wirkt. Achso, nee, könnt ihr mir erstmal vielleicht ein kurzes Zwischenfazit geben? Wirkt es für dich hier über die Maße spannend und gefährlich oder nur so mittelmäßig?
Also zwischendrin ja schon, ist es auf jeden Fall spannend, ja. Also gerade wenn sie in dieser Situation ist mit dem Dämon. Aber durch diese Einschübe, wir hatten es ja vorhin schon drüber, dieses Gespräch mit Madame Dorothea. Und jetzt auch
Ja.
dieses Ende. Es ist ja so, ja, okay, Chase ist da, der kümmert sich um alles und irgendwie die Spannungskurve fällt schon irgendwie steil nach unten. Also natürlich möchte man wissen, wie es jetzt weitergeht und was Chase damit meint. Aber auf jeden Fall. Also, ich meine, es geht ja auch darum, sie muss jetzt innerhalb von einer Stunde irgendwie gerettet werden. Aber trotzdem, da Chase da ist, hat man ja schon irgendwie das Gefühl, okay, es wird auf jeden Fall gut ausgehen. Zumindest geht mir so das. Geht's dir anders?
Durch dieses Urvertrauen in Chase. Chase
Natürlich.
ist da, also muss es gut aus. Nee, ich habe da eine ganz andere.
Oh Gott,
Jude.
okay. Ich halte mich zurück. Ja?
Es ist Kapitel 4. Clary ist der Hauptcharakter. Die kann doch nicht am Ende von Kapitel 4
Nee,
sterben.
eben, ja klar. Also darüber
Das
habe ich
hat doch
auch
nichts mit Chase zu
nachgedacht.
tun.
Naja, das wäre jetzt meine naheliegende Erklärung gewesen. Ich finde, nein, aber jetzt mal, also abgesehen von meiner Besessenheit mit Chase, ja, tatsächlich ist es doch so, dass er taucht ja wirklich immer mal wieder auf, in Kapitel 1 bis 4. Und immer wenn er
Ah,
auftaucht,
echt?
nee, krass, ne? Und immer wenn er auftaucht, ist er, wie ich habe ja vorhin schon gesagt, zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und ich finde, auch hier wird einfach wieder dargestellt, okay, Chase ist da, der kümmert sich halt drum. Und das hat wirklich jetzt nichts mit meiner Fokussierung auf ihn zu tun.
Natürlich.
Natürlich.
Ja, ich meine, gut, der Film heißt Auf der Flucht und nicht gekriegt nach 5 Minuten oder nach 4 Kapiteln, ne?
Kriegt da 5 Minuten. Okay. Ja, sehr geil.
Ja, okay, damit wir nicht ganz so. Also, vielen Dank für dein Fazit, finde ich gut und dem stimme ich auch zu. Ich muss nur wieder mal, also dazu sagen, die Szene in der Serie hat mich nachhaltig geprägt, weil ich dachte, wow, ist die Serie so krass, das ist ja im Prinzip der Auslöser für alles, was in dieser ganzen Buchreihe noch passieren wird.
Ja.
Da fängt es ja an. Und ja, mich hat die. Ja, ich kann, ich weiß nicht, die hat mich so ein bisschen schockiert, die hat mich richtig gepackt. Also die Serie hatte mich, glaube ich, an der Stelle. An der Stelle wusste ich, okay, die Serie werde ich auch weitergucken. Mal sehen, wie mir das beim Film gehen wird. Ja, ich habe ja schon gesagt, die Serie ändert einige Sachen im Vergleich zum Buch. Habe ja schon gesagt, dass es in der Serie nachts im Stockdunklen stattfindet, dass sie in diesen Hinterhof rein muss und dass es ständig am Donnern ist, dass Wassermassen vom Himmel runterkommen. Clary hat ein dünnes Oberteil an, komplett am Körper klebende, nasse Haare. Also es ist so maximal, ja, das Gegenteil von cozy.
Ja.
ja, man will einfach nicht in ihre Haut stecken. Sie sieht dann in der Serie auch ihr komplett zerstörtes Zuhause. Sie geht ja erst unten in Dorotheas oder in Dots Antiquitätenladen durch. Und da ist nicht einfach nur, da sind nicht Sachen durchsucht, sondern da liegen Glasscherben, da ist alles kaputt. Dadurch, dass es auch so regnet, ist es wirklich alles unbewohnbar. Da läuft Wasser durch, da ist stockdunkel, da sind keine Lichter mehr an, nichts. Und was es auch nochmal dramatischer macht, in der Serie trifft sie ja dann auf Dot. Dot ist in der Wohnung von Jocelyn und Clary. Und man hat so einen ganz kurzen Moment und denkt, oh ja, Dot ist da. Und so einen kleinen Chase-Moment. Genau. Es ist jemand da, eine Vertrauensperson, so schlimm kann es nicht sein. Und dann redet Dot ja auch ganz schnell normal und fordert dann Clary auf, den Cup zu suchen und sich dran zu erinnern, ob sie irgendwann mal was von dem Cup gehört hat. Und verwandelt sich ja aber dann relativ schnell in diesen Dämon. Mhm. Und was mir hier halt auffällt, erstens im Buch werden ja zwei verschiedene Arten von Dämonen eingeführt, den Eidolon, den Gestaltwandler-Dämon und den Revenant hier. Und der Revenant taucht ja direkt so out of the blue auf. Hier in der Serie wird man nochmal überrascht, indem man erst so man wird in Sicherheit gewogen.
Ja.
Das habe ich gesucht, man wird in Sicherheit gewogen und dann aber nochmal komplett aus dem Hinterhalt überfallen, indem man, also eine Vertrauensperson wie Dot, wo man denkt, jetzt ist alles okay, greift Clary einfach an, verwandelt sich in das schlimmste Monster, was man sich vorstellen kann. Und auch anders im Buch. Im Buch wird Clary angegriffen und rennt eigentlich nur weg. Und es dauert wirklich einen Moment, bis sie sich an so ihre Schattenjägerinstinkte erinnern kann und sich dann auch mal wehrt. Und in der Serie verwandelt sich dort innerhalb von Sekundenbruchteilen in dieses schreckliche Monster. Mhm. Und sie wehrt sich sofort, ja, indem sie auf Dot einsticht. Ich glaube, dass die Entscheidungen, die da in der Serie getroffen wurden, so ein bisschen daher kommen, dass man ja entschieden hat, Clary oder alle anderen Figuren auch so ein bisschen älter zu machen. Clary ist ja 18 geworden und im Buch wird sie ja als 15 beschrieben und es wird ja auch noch gesagt, ja, dass sie nach ihrer Mommy schreit und sie sich nicht mehr daran erinnern kann, wann sie das letzte Mal dieses Wort benutzt hat. Und in der Serie ruft sie halt irgendwie, jemand kidnappt my mother. Also da sagt sie nichts von Mom oder Mommy, ja, oder so. Ja, im Buch wird auch ganz süß noch beschrieben, dass da eben Tabasco-Soße überall verschmiert ist und so weiter. Also da wird das Wort Blut auch irgendwie gar nicht in den Mund genommen. In der Serie knallhart. Mhm. Alles voller Blut. Clary auch ratzfatz voller Blut. Ich weiß nicht, wessen Blut das ist, aber ja. Genau, und dann wird im Buch auch noch relativ, in dieser Beschreibung wird noch so drauf vorbereitet, also so eine weltliche Sichtweise einfach eingenommen, indem man sagt, ja, Clary fand es merkwürdig, dass da diese Brieftasche noch da ist, weil wenn das ja ein Raubüberfall, also ihr kommt gar nicht der Gedanke, dass da irgendwas anders Merkwürdiges sein könnte, weil es muss ja ein Raubmord oder ein Einbruch oder irgendwas sein und findet es dann merkwürdig, dass die Brieftasche da noch liegt.
Mhm.
Jules, ich habe eine Stelle in der Serie, die du dir jetzt bitte nochmal nachgucken kannst, also nicht jetzt während dem Podcast,
aber danach. Ja.
Und zwar, in der Serie taucht ja, Überraschung, Chase auch auf, um Clary zu retten.
Was? Mhm.
Und er taucht wirklich noch viel, viel später auf. Also Clary ist gefühlt schon tot. Clary wird von diesem Dämon angegriffen und er ist Millimeter davor, sie zu fressen. Und in dem Moment ersticht Chase den Dämon und er verschwindet. Macht Chase seinen typischen Chase-Blick und fragt dann, no thank you for saving your life.
Ja, genau, das ist so typisch. Ja, ich erinnere mich tatsächlich ziemlich genau an diese Szene. Und ich finde es so, also ich meine, klar, für ihn ist das natürlich Alltag, ja. Für Clary jetzt nicht. Aber wie er sich einfach so arrogant benimmt in dieser Situation, das ist, ja, es ist sehr bezeichnend für ihn.
Es ist der Hammer. Mhm. Ja, da dachte ich nur wieder, oh, Fangirl Jules wird hier wieder dahin.
Ja, aber auch, ich muss auch sagen, ich finde das immer wieder beeindruckend, wie Dominic Sherwood das rüberbringt, so. Ich finde das so, ja, absolut glaubhaft.
Er macht das, ja, schau's dir mal an, also die ganze Szene, wo sie heimkommt, ist ab Minute 28, Dominic Sherwood kommt ja dann ein bisschen später, aber er sagt es ohne ein Grinsen und trotzdem nimmt man es ihm nicht übel. Also trotzdem, genau, weiß man, ja, der Chase hat halt wieder einen frechen, ja, Spruch auf den Lippen.
Als ob man ihm irgendwas übel nehmen könnte. Ja. Aber ja.
Ich weiß, was ich ihm übel
nehme.
Was
denn?
In der Serie. Es spitzt sich ja dann die Situation mit Alec so ein bisschen zu, zwischen, ja, Chase und ihm, dass sie sich immer mehr streiten, weil ja Alec in ihn verliebt, mhm, ist und Chase aber immer mehr Clary helfen will. Und ich meine, Alec hat die ganze Zeit recht. Alec hat recht. Wer zur Hölle sagt uns, dass man Clary vertrauen kann? Sie ist die Tochter von Valentine und trotzdem machen die alles, was Clary meint, tun zu müssen und bringen sich selber und andere in Gefahr. Und Chase hört seinem Parabatei, seinem Bruder, nicht einmal zu. Das nehme
ich ernst. Da bin ich tatsächlich voll bei dir. Und ich finde auch, es ist extrem schwer nachzuvollziehen, warum Chase so handelt. Also woher kommen die Beweggründe? Weil eigentlich, wenn er doch dieser typische Badass-Shadowhunter ist, dem alles egal ist, warum jetzt auf einmal Clary?
Weil die Liebe zu ihr, und es ist jetzt mal egal, welche Form von der Liebe, weil wir wissen, jetzt sind sie ja erstmal dann noch ein ganzes Buch lang Geschwister. Und dann, nur weil sie dann keine Geschwister mehr sind, heißt es ja auch nicht direkt, dass sie dann ein Paar sind. Aber die Liebe zu ihr überwiegt halt alles.
Ja, aber auch schon direkt am Anfang. Klar, er sieht sie zum ersten Mal und egal, er lässt alles stehen und liegen, ja. Er lässt Alec fallen, und nur um Clary zu helfen. Also ich finde es schon ein bisschen seltsam.
Ja, gut, Alice, man muss ihm auch wieder zugutehalten, Alec hat jetzt wirklich fallen. Alec ist ja halt auch, also da spielt ja auch mit rein, dass Alec mal wieder Grumpy Alec ist.
Ja, natürlich, aber trotzdem, also ich finde man...
Alec reagiert ja auch ein bisschen empfindlich, aber...
Schon, aber man kann seine Beweggründe an sich, vor allem wenn man nicht weiß, wie es tatsächlich weitergeht, ja eigentlich nicht nachvollziehen.
Chases Beweggründe jetzt. Ja, weil Alex, finde ich, kann...
Ja, total, genau.
Ich denke auch, der kann, lass doch mal Clary in Ruhe. Ja. Kann ich eh keiner helfen.
Ja, sehe ich tatsächlich auch so.
Ich fand sie da, der Höhepunkt ihrer unsympathischen Art hat sie erreicht in der Serie, als sie dann als Magnus verschwindet, und zwar mit dieser Kette, wo sie sagt, ich interessiere mich einen Scheiß für euren Schmuck. Und das war ja wirklich, das haben die ja im Institut aufbewahrt, um eben sowas in der Hinterhand zu haben. Das war ja für die schon wertvoll.
Ja.
Das wusste ja keiner, dass sie das in eine Folge später wieder zurückkriegen. Aber da dachte ich echt, Mann, die reißen sich seit ein paar Tagen den Arsch für dich auf, begeben sich in Gefahren und keine Ahnung was, retten deinen besten Freund, den du ja nur links liegen lässt. Und du sagst nicht mal, ah ja, danke, tut mir leid, dass wir wegen mir jetzt euer Schmuckstück da verloren haben.
Boah. Ja, da ist sie halt die ich-zentrierte Clary, um wie sich die ganze Welt dreht, ja.
Ja, und Chase ist eben Package-Deal. Der gehört für mich zu Clary dazu.
Und das findest du negativ oder positiv?
Na, deswegen bin ich nicht Team Chase.
Okay, verstehe.
Gibt's eigentlich ein Shipping... Ah nee, hatten wir das schon, habe ich dich schon mal gefragt. Ein Shipping-Namen für Chase und Alec.
Ja, Jalek, oder?
Jalek.
Nee, aber die... Nee,
Hast du gewusst, dass Matthew Daddario die Schwester, der Bruder von Alexandria... Oh Gott, ich kann auch nicht mehr reden nach 2 Stunden Podcast. Alexandra Daddario ist...
Okay, wer zur Hölle ist Alexandra Daddario?
Google.
Ich bin schon am Handy, Moment.
Von Percy Jackson zum Beispiel.
Oh mein Gott, weißt du, wann ich Percy Jackson das letzte Mal geguckt habe?
Immerhin
hast du. Oha, natürlich kenne ich die. Was, die sind Geschwister?
Ajo.
Krass. Die ist ja auch super bekannt.
Ja.
Ja, das ist also, ja, Jules, und du checkst halt nicht, gell? Ja, okay. Ah, die hat geheiratet. I see. Witzig. Tatsächlich, so ein ganz kleines bisschen sieht man die Ähnlichkeit schon, wenn man ganz genau hinguckt.
Die haben halt alle unfassbare Augen in dieser Familie.
Ja, total.
Oh Gott, ich schicke dir jetzt ein paar Bilder. Die,
Von?
Oh, warte.
War eine rhetorische Frage. Ich habe das an deiner Stimmfarbe schon gehört. Ja, okay, I see your point, ist okay.
Auf diesem Foto, wo Alec und Chase gegenüberstehen und Isabel steht ja neben dran, da sieht man richtig diesen typischen Alec-Blick.
Total, ja, genau. Diese gerunzelte Stirn.
So, das ist Grumpy.
Ja, genau.
Alec. Ja, diese Zornesfalte da vorne. Ja. Und diesen Blick kriegt Chase so oft in den ersten Folgen.
Ja, das stimmt. Ich muss auch immer wieder sagen, das ist mir auch immer wieder aufgefallen, Jakes Frisur in der ersten Staffel, I don't know, I'm not a big fan.
Ah, okay, ich auch nicht.
Nee.
Aber von vorne schon.
Ja, genau, aber wenn man es von der Seite sieht und vor allem, das ist dir das mal aufgefallen, am Ende der ersten Staffel, wenn er dann so auf dem Boden liegt und diese Haare quasi überall sind, weil dieses Deckhaar ja so unglaublich lang ist.
Aber Entschuldigung, ich habe jetzt leider nicht exakt alle Szenen mit Dominic Sherwood im Kopf. Ich habe jetzt gerade keine Ahnung, welche du meinst.
Am Ende der ersten Staffel, als sie gegen, gegen Hodge kämpfen? Und er auf dem Boden liegt. Ich sag dir nächstes Mal genau die Folge, dann kannst du nochmal nachschauen, damit du weißt, was ich meine, weil es ist,
Okay. Ja, ja. Alles klar. Ich habe mir auch überlegt, ob wir für unsere Instagram-Seite so ein paar Memes erstellen wollen. Also immer mal wieder, wenn mir was einfällt.
Ja, voll, finde ich voll gut.
Okay, aber zurück zu unserem Kapitel. Hast du noch irgendwas zu sagen? Also ich habe jetzt detailreich aufgeschlüsselt, wieso ich die Szene in der Serie so eindrucksvoll finde. Und ich finde, das wird der Szene auch gerecht, wenn man sich mal überlegt, dass diese Szene oder im Buch dieses Kapitel 4 eigentlich den Stein erst ins Rollen bringt. Also klar, das kann man sich vorstellen wie so ein Fass, was eigentlich die ganze Zeit voll läuft. Es kommt immer wieder ein Tropfen mehr rein, wenn Jocelyn mal wieder die Erinnerungen ihrer Tochter durch Magnus Bane quasi verschwinden lässt. Und irgendwann muss das Fass überlaufen. Und es läuft halt eben hier in Kapitel 4 über und bringt alles ins Rollen. Also jetzt, nur weil das passiert ist, kommt sie ja überhaupt erst ins Institut und muss versorgt werden. Das heißt, sie kommt in nochmal wirkliche Verbindung mit mit dem Trio, mit Alec, Isabel und Jace. Und nur deswegen kommt ja die ganze Geschichte erst ins Rollen.
Wie gesagt, also ich finde es im Buch auch so gemischt. In der Serie finde ich es tatsächlich besser dargestellt. Und das finde ich schon krass, dass ich das sage, weil oftmals ist es ja so, dass man eigentlich die Buchversion lieber mag. Und es ist auch, also ich finde, es ist auch für einen Großteil zumindest von der Geschichte, die weicht ja dann schon sehr ab. Also man kann es ja gar nicht mehr so vergleichen. Aber in dem Fall finde ich es in der Serie tatsächlich wirklich besser und spannender dargestellt.
Finde ich auch. Man könnte jetzt auch argumentieren, dass es in der Serie so ein bisschen over the top ist, aber für so eine Serie, also mit der Bedeutung, für so eine Szene mit dieser Bedeutung, finde ich
Genau.
es okay. Ja.
Ja, es, ich
Man muss
meine,
ja
es
auch
wird
noch ein
halt.
bisschen Steigerungspotenzial haben, schon klar, aber da die Szene jetzt alles ins Rollen bringt, ich sage es jetzt, glaube ich, schon zum vierten Mal, finde ich das hier angemessen.
Ja, doch, sehe ich auch so. Nee, und ansonsten habe
Gut.
ich tatsächlich auch nichts mehr zu dem Kapitel zu sagen. Nö. Ich bin tatsächlich sehr gespannt, wie es weitergeht mit Rat und Bündnis.
Ich habe es jetzt auch schon offen. Also ich habe mir die nächsten Seiten auch schon wieder eingescannt und schon die ersten drei Seiten gelesen.
Okay, ja, ich bin gespannt.
Ja, ich hätte noch eine Aufgabe für dich,
Ja, bitte.
falls du was übernehmen willst.
Gern.
Und zwar hätte ich gerne, du bist ja so alles, was mit du bist ja ein kleiner Bob Andrews, haben wir schon gesagt. Und in jeder Hinsicht.
Ja.
Und
Heißt das, ich bin langweilig?
ja, Mr. Langweilig Bob Andrews, ja.
Oh,
Nein.
wow. Okay.
Ziemlich nett. Und ich bin
Nächste Woche
Schisser
gibt's dann ein
Schau.
anderer. Nein, Spaß. Ja?
Ich rede nur mit dem Gast, wer auch immer das sein wird.
Genau.
Dominik, hast du Zeit? Ja.
Das
Nein,
würde
nein,
ich
nein.
nicht trauen. Ja, doch, ich würde kein Wort rauskriegen. Egal. Okay, was ist meine
Was
Aufgabe?
heißt trauen? Wie zum Geier soll das denn passieren?
Ja, du hast schon recht.
Okay, zurück zu deinem oder dem Auftrag, den ich für
Ja.
dich habe. Und zwar dachte ich mir, leg dir doch mal eine Datei an, am besten irgendwie eine Tabelle oder so, wo wir die Argumente sammeln können
Für?
für bzw. gegen Chase und für
Das,
Alec.
okay, ja, das finde ich eine gute Idee. Jetzt muss ich tatsächlich halt auch hier nochmal nachhaken. Also wir reden hier wirklich über Chase, ja.
Und nicht über Dominic Sherwood.
Ja, weil sonst, ne, meine Liste wäre unerschöpflich. Ja, aber für Chase tatsächlich, das finde ich sehr
Doch.
interessant, ja.
Ja, wir
Nein,
reden schon
es.
über beides. Also ich kann das nicht trennen.
Ja.
Weil Alex sieht für mich halt auch schon so aus. Und
Also ich weiß, was du
ich finde es
meinst,
schwer
aber
zu
man kann es
trennen.
ja zumindest insofern trennen, dass es bestimmt Dinge gibt, oder wie ich ja schon erwähnt habe, dass ich Chase sogar zwischendrin sehr nervig finde, wenn es zu der Sache mit Clary als Schwester und so kommt. Ich glaube, das ist sehr interessant, da vielleicht nochmal auch meine rosarote Brille etwas abzuschwächen, um zu sehen, ob denn wirklich alles so toll an Chase ist, wie ich mir das immer vorstelle.
Ich
Ja?
werde dir deine rosa-rote Brille mal noch komplett einschlagen.
Nein.
Voll. Nee, aber ja, du weißt, was ich meine. Also schon ernsthafte, dass wir
Ja,
ernsthafte
klar.
Argumente sammeln. Es kann ja auch sein, ich meine, Alec ist auch vielleicht nicht unfehlbar. Vielleicht. Ich weiß es noch nicht. Bin noch nicht drüber gestolpert, aber könnte ja
Absolut
sein.
hundertprozentig. Aber ja.
Wer weiß. Ja, und dass wir das halt sammeln.
Ja, das ist wirklich eine gute Idee.
Okay, dann ist es dein Auftrag.
Ja.
Weil recherchieren, also zu recherchieren habe ich.
Oh mein Gott, ich habe, oh mein Gott, ich brauche dieses T-Shirt, ich brauche es. Und es kann sein, dass ich, es ist mir absolut egal, ich glaube, vielleicht muss ich es jetzt einfach bestellen. Warte, ich muss es dir schicken.
Ja, ich schicke dir auch noch was ich vorhin gefunden habe. Ja,
schick. Oh mein Gott, das ist so witzig.
Aber schickst mir per iMessage, oder?
Ja, klar.
Ah, weil ich Tastaturgetippe höre.
Ey, aber der Pullover, gell? Also, oh mein Gott, ich brauche dieses T-Shirt, ich schwör's.
Ich sehe es noch nicht.
Ich hab's hier leider am Laptop abfotografiert. Egal.
Wow.
Hallo?
Was? Ich sehe es nicht.
Wie, du siehst es nicht? Ich hab's dir gerade geschickt. Oh, es lädt noch.
Ich hab nichts bekommen.
Oh Mann, ich dachte, das ist überhaupt nicht witzig. Dabei ist es mein T-Shirt. Das ist, als hätte ich das entworfen.
Das Mannheimer Internet ist nicht schnell genug.
Ja, offensichtlich. Was ist denn da los?
Oh. Okay, ich werde es mal beschreiben. Es ist ein weißes T-Shirt und da stehen drei Sachen zum Ankreuzen drauf. Eine Sache, die erste Sache Single, die zweite Taken und die dritte, die angekreuzte, Mentally Dating Dominic Sherwood. Oh.
Hallo.
Also 22 Euro. Ja, okay.
Geht eigentlich voll klar, gell?
Ja, ich dachte, das wäre jetzt ja nur der Druck, aber alles gut.
Ah, vielleicht muss ich nachher eine Sammelbestellung machen. Okay, oh, das kann man sogar vorne und hinten drucken lassen. Oh, das ziehe ich jeden Tag in die Schule an.
Super. Kommt bestimmt voll gut.
Das glaube ich auch. Okay.
Jetzt haben wir erstmal Sommerferien.
Oh, aber ich habe gerade drüber nachgedacht tatsächlich, wie wir im Winter vor unserem Podcast sitzen, du mit deinem Matthew Daddario Pulli und ich mit meinem Dominic Sherwood T-Shirt und mit einer Tasse Tee und über die Kapitel sprechen. Ich finde es voll gut.
Und du bist einfach voll am Frieren, weil du nur ein T-Shirt hast.
Ja, egal. Gibt es nicht auch als Hoodie?
Kannst du so ein Hoodie mit Don't touch me unless you're Matthew Daddario drüber ziehen?
Stimmt, das ist natürlich auch eine Möglichkeit.
Das ist keine Möglichkeit. Will doch Chase.
Ja, das natürlich will ich Chase.
Ich glaube, das ist relativ einfach, sich sowas machen zu lassen.
Ja, das glaube ich auch. Oh, es gibt sogar ein T-Shirt, da steht drauf Team Alec. Süß.
Ehrlich?
Ja.
Zeig. Finde ich gut.
Soll ich dir schicken?
In unserem nächsten... Ja, schick mal. Wenn wir in unserem nächsten Leben irgendwann mal wirklich T-Shirts haben, dann wäre das unser T-Shirt.
Ja, ohne Witz. Wenn ich Merch rausbringen würde, das wäre genau mein Merch-T-Shirt gewesen.
Das Single Take
ja.
Dating Dominic Sherwood? Ah, okay. Ja.
Ohne Witz.
Ja. Wobei ich wirklich nochmal hervorheben muss, Matthew Daddario ist die eine Sache, also der Schauspieler an sich. Aber was genau, bei mir ist ja eher dieser Charakter aus dem Buch. Also der Charakter aus dem Buch, den finde ich halt sehr schön und sehr realistisch und sehr, ja, ich mag einfach den Charakter und seine Geschichte. Und wie er dargestellt wird, passt halt erstens perfekt zu meiner Vorstellung, wie ich mir Alec vorgestellt habe. Und zweitens sieht er auch noch gut aus, also ja.
Ich verstehe dich total, bei mir ist es leider umgekehrt, genau.
Bei dir ist mit Chase so, ne?
Ach so, ja, also
umgekehrt. Das heißt, der
Dominic Sherwood überschattet Chase Negativschaften. So, weil ich weiß schon, was du meinst. Also ich sehe das ja schon auch so, dass Chase jetzt nicht so immer der, ja, so war. Ne?
Ja, das Ende werde ich ja eh zurechtschneiden
müssen. Ja, wir müssen jetzt auf jeden Fall noch kurz ein Outro irgendwie machen.
Ja.
Oh, das T-Shirt mit dem Ankreuzen gibt's auch mit Mentally Dating Simon Lewis. Das finde ich süß.
Irgendwann wird unser Kleiderschrank nur noch aus schwarzen und weißen T-Shirts und Hoodies bestehen, wo irgendein dummer Spruch auf von Shadowhunters draufsteht.
Macht ja nichts. Ich finde das voll cool.
Mhm.
Du nicht? Oh.
Ja, doch. Also ein Hoodie hätte ich schon auch gern.
Siehst du?
Ja. Ja. Okay, ja, wie kriegen wir da jetzt noch die Kurve?
Ja, also eigentlich sollte es ja aufhören mit, dass wir so gut zusammenpassen. Oh mein Gott, jetzt muss ich dir noch kurz was schicken. Nee, wir machen jetzt das Outro, sorry.
Sagte sie, während sie auf Senden drückte.
Gut.
Ich schneide einfach irgendwann ab Mitte vom Podcast, schneide ich einfach irgendwann das Intro und das war's dann.
Genau, du kannst ja auch,
also, ja.
Muss mal gucken, was, ja.
Wir freuen uns auf jeden Fall auf das nächste Kapitel. Auf Rat und Bündnis, genau. Es wird jetzt ein bisschen politisch, aber nicht weltlich politisch, sondern eben wir diskutieren dann die Politik der Shadowhunter und ja, je mehr wir über die erfahren, desto spannender und cooler wird's. Und ich freue mich auf jeden Fall schon drauf. Ich habe ja auch schon so ein bisschen vorgearbeitet.
Ich noch nicht, also deshalb lasse ich mich mal überraschen, was kommt.
Nee, es wird auf jeden Fall, also es wird cool.
Sehr gut. Okay, dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche.
Ja, und was ich auch schon sagen kann, nachdem ich ja jetzt 3 Folgen geschnitten habe und jetzt heute weiß, wie unsere 4. Aufnahme gelaufen ist, dass du auf jeden Fall irgendwie zu meinem Geburtstag oder zum Geburtstag von unserem Podcast oder zu deinem Geburtstag, wie auch immer, Outtake-Folgen veröffentlichen
kannst. Auf jeden Fall.
Wir haben wirklich genug Material. Oh Mann.
Ja, das da freue ich mich drauf.
Genau, jetzt kann ich erstmal noch, die 3. Folge kommt ja jetzt dann raus. Mich freuen, aber du warst ja dabei. Ich meine, ja.
Und gehe ich mir morgen Abend an.
Dann wünsche ich dir dabei viel Spaß und wir hören uns.
Genau, bis nächste Woche.
Ja, bis nächste Woche. Tschüss.
Tschüss.